herzlich willkommen zu Folge 158 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute spreche ich mit Moritz. Hallo Moritz.
Einen guten Abend.
Außerdem dabei ist der Tim. Hallo Tim.
Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Düsseldorf, der Stadt des Pokal-Halbfinalisten Fortuna Düsseldorf.
Ja, Wahnsinn. Also, kannst auch immer noch kaum fassen. Wir müssen auf jeden Fall gleich da ein bisschen drüber reden. Und das konnten wir jetzt ja zum Glück ein bisschen sacken lassen. Wir wollten ja eigentlich nach dem Spiel schon aufnehmen, Ende letzter Woche nochmal aufnehmen. Haben wir dann ja auch zwischenzeitlich mal auf Twitter angekündigt. Großes Sorry, dass das dann letztendlich nicht funktioniert hat. Es ging wirklich nicht anders. Wir hatten, glaube ich, alle irgendwie eine relativ schwierige letzte Zeit hier mit Krankheiten und Umzug und so. Wir haben es jetzt immerhin heute nicht in der ganzen Besetzung geschafft, aber immerhin zu dritt und werden auf jeden Fall unter anderem eben diesen Halbfinaleinzug noch hoffentlich gebührend würdigen können.
Ja, dafür haben wir jetzt Zeit. Die sollte man sich nehmen und man sollte es genießen. Also irgendwie dieses Gefühl, das hat man ja auch auf jeden Fall, wenn man sagt, nicht für immer, weil man wird sich natürlich wahrscheinlich für immer, das habe ich mich sowieso schon gefragt, an dieses Viertelfinale erinnern, wie lang diese Szenen in unseren Köpfen präsent sein werden. Aber man ist jetzt auf jeden Fall noch im Pokal drin bis 2. April und bis dahin fiebert man darauf hin und es ist wunderbar.
Ja, und ich muss sagen, so ein bisschen, ich habe einen Tweet gelesen, ich weiß leider nicht mehr von wem, irgendwer aus der Bubble, der geschrieben hat, wahrscheinlich krassestes Spiel seit dem Hertha-Auswärts-Relegationsspiel so im Fantum und das ist es sicherlich und es hat dann auch doch sehr geschmerzt, nicht da gewesen zu sein. Nichtsdestotrotz haben wir zu Hause an den Geräten ja auch ausreichend mitgefiebert. Aber ja, ich glaube, das ist, also vor allem, wenn man da gewesen ist, wird man das bis ans Ende seiner Tage nicht vergessen.
Also, schön, dieser Tweet in aller Ehren, aber mein erster Eindruck war, wird es die gehaltenen Elfmeter von Florian Kastenmeier, werden sie auf einer Ebene mit dem wunderschönen Tor von Ruven Hennings in Dresden stehen? So, das war meine erste Frage. Also ich meine, auch ein Spiel, was lange Zeit in Erinnerung bleiben wird.
Ja, ich glaube, viel davon, wie sehr das in Erinnerung bleiben wird, wird davon abhängen, ob es vielleicht sogar noch eine weitere Runde geht oder ob es einfach noch ein, zumindest auch wenn man da eventuell ausscheidet, ein noch denkwürdigeres Spiel im Halbfinale gibt. Also Fortuna ist ja auch schon traditionell immer ganz groß, auch Niederlagen so zu spielen, dass man die in wertschätzenden Erinnerungen irgendwie hält. von daher glaube ich, müssen wir dem einfach noch ein bisschen Zeit geben und das Spiel halt noch ein bisschen atmen lassen, um zu wissen, welchen Rang das letztendlich einnehmen wird. Aber das ist ein Rang relativ weit oben in der jüngeren Fortuna-Geschichte einnehmen wird. Das ist, glaube ich, das ist ganz, ganz klar.
Da darf ich euch direkt mal die Frage stellen, weil einer meiner ersten Gedanken nach diesem letzten Elfmeter von Ziolis war, die Saison ist gerettet. Also das kann keine Scheißsaison mehr werden, weil das ist alles passiert. Es ist generell ja eine unfassbar krasse Saison. Aber das ist schon vielleicht das Sahnehäubchen, auf der jetzt noch die Kirsche fehlt. Aber ich meine, es ist halt schon... Wow.
Ja.
Was denkt ihr dazu? Wenn man jetzt Siebter wird und rausfliegt gegen Leverkusen, was eine erfolgreiche Saison. Irgendwie würde ich halt sagen, schon. Auf eine Art und Weise.
Ja, also bei mir ist es ja so, diese Saison brauchte man irgendwie bisher auch noch gar nicht retten. Also vor der Saison habe ich ja noch ganz andere Szenarien auf mich zukommen sehen. Also Von daher ist es, ja, es ist das erste Mal seit 28 Jahren, dass man wieder im Halbfinale steht des DFB-Pokals und das ist grandios und es ist nicht nur die Rettung der Saison, sondern es ist irgendwie so, dass ich denke, es kann auch noch über Fortuna für alle auch so ein Run auf die Fortuna auslösen, schätze ich. Ich bin sehr gespannt, wie schnell die also es hängt ja auch vom Gegner ab, wie schnell die Halbfinaltickets ausverkauft sein werden und wie viele man verkaufen könnte. Also ich weiß es nicht. Es ist und dann ist die Truppe auch noch irgendwie so eine, der man es besonders gönnt. Nicht nur, weil sie die richtigen Trikots anhaben. Es ist schon herrlich. Und Ruven Hennings hat es übrigens vorhergesagt in einem Interview mit der Hamburger Morgenpost vor dem Double Feature gegen St. Pauli, hat er tatsächlich gesagt, ja, in der Liga wird wahrscheinlich St. Pauli bis zum Schluss oben mitspielen, aber im Pokal, nee, sorry, das macht die Fortuna.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch nicht so weit wie ihr, glaube ich. Also ich weiß nicht genau, ob ich die Saison wirklich als gelungen bezeichnen würde. Das kann man jetzt nicht sagen. Ich finde, das hängt extrem davon ab, wie das Halbfinale läuft. Stellt euch einfach vor, wir kriegen im Halbfinale ein Heimspiel gegen Kaiserslautern und scheiden da aus. Das wird einen bitteren Geschmack haben. Stellt euch vor, wir spielen in Saarbrücken und scheiden da wieder aus.
Ja.
Das wird mit Sicherheit einen üblen posttraumatischen Schock auslösen. Und ich weiß nicht. Also da wäre ich jetzt erstmal irgendwie noch vorsichtig, dass man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der, ja, dass halt dieser Sieg halt und dieses Erreichen des Halbfinales einfach ein riesiger Erfolg ist. Und das steht auf jeden Fall für sich und das wird natürlich auch in der Nachbetrachtung, wird man uns das irgendwie nicht mehr nehmen können. Aber man muss schon auch dieses Halbfinale irgendwie erst noch spielen. Und ich würde, glaube ich, einfach sagen, Wenn wir es wirklich nach Berlin schaffen sollten, so dann ist die Saison ein Erfolg, egal wie dann dieses Finale ausgeht. Aber vorher würde ich wirklich, glaube ich, noch darum bitten, dass wir noch dieses Halbfinale erstmal abfangen.
Jo, sehr gerne.
Also ich finde, es ist auf jeden Fall auch, und wir können ja gleich mal ins Spiel ein bisschen reingehen, aber auch die Art und Weise und so, wie das wieder gelaufen ist, zeigt ja auch noch mehr Sachen auf. Und zwar, das eine, das hat Tim schon erwähnt, dass diese Mannschaft ja unheimlich sympathisch ist. Das finden anscheinend die Menschen aus St. Pauli teilweise nicht so, die Twitter-Explosionen da. Das finde ich schon beachtlich. Aber es ist eine Mannschaft, wo wirklich so viele Fans so geschlossen dahinter stehen. Ein Trainer, der irgendwie fast immer das Richtige sagt, der einfach alle mitnimmt und so ein Team, was sich nie aufgibt, was einfach wirklich krass ist. Und das ist ja irgendwie schon was, das kann man ja auch aus einer Saison mitnehmen, auch wenn man jetzt gegen Leverkusen rausfliegt. Gegen Saarbrücken wäre natürlich bitter. Aber deswegen finde ich, ist da schon irgendwie so ein, und dieses Finale, Viertelfinale gegen Pauli war jetzt irgendwie ein weiterer Ausdruck davon. Also das, was ich gerade zur Fortuna fühle, habe ich in den Jahren, also zu der Mannschaft fühle, habe ich in den letzten Jahren so nicht gefühlt. Und ich bin mir sicher, das geht nicht nur mir so.
Also ich meine, auch für den neutralen Betrachter bedeutet Fortuna, und da haben wir heute auch direkt zwei Spiele zu bespielen, ja auch immer so Drama, Baby. Also einfach so ins Halbfinale zieht da niemand ein.
Aber wer zieht denn einfach so ein? Also ich meine, Lautern hat dann Hertha irgendwie abgefrühstückt, aber...
Also ich würde mal sagen, als man das letzte Mal als Fortuna Düsseldorf ins Halbfinale eingezogen ist und man 1-0 einfach gegen Nürnberg gewonnen hat, das war wahrscheinlich nicht so dramatisch wie jetzt das Spiel am Dienstag.
Wahrscheinlich nicht, ja. Nee, das war schon auch an Drama wirklich nicht zu toppen. Da hast du recht.
Ja, und man darf auch einfach nicht vergessen, dass es, glaube ich, das erste Mal ist. Ich habe das jetzt nicht verifiziert mit den Statistiken, aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass man das Fortuna Düsseldorf als Zweitligist ins Halbfinale eingezogen ist. Das ist ja was, was auch einfach insgesamt ja nicht alltäglich ist, dass sowas irgendwie jedes Jahr passiert, auch wenn sowas natürlich immer mal wieder passiert. Aber ja, der Fortuna ist das meines Wissens noch nicht geglückt, auch wenn sie ja wirklich auch schon einige Male im Halbfinale gewesen ist. Aber es ist eben ja wirklich auch schon sehr lange her, das letzte Mal.
Ja.
Ja, umso bitterer war es, glaube ich, dann an dem Tag, dass wir halt ja alle nicht hingereist sind, dass wir nicht hinreisen konnten. Wir wohnen ja hier zumindest die Rheinländer von uns sogar noch teilweise in derselben Stadt. Und ja, ich habe es halt an dem Tag echt nicht mal schaffen können, noch mit den anderen zu schauen. Und bin wirklich irgendwie erst super, super kurz vorher zu Hause angekommen und hab's dann alleine geschaut. Ich weiß nicht, Moritz, du hast es ja mit Jan unter anderem geschaut. War das ein Vorteil oder ein Nachteil, das alleine schauen zu müssen? Oder halt eben in Gemeinschaft?
Es gab ja noch die Frage übrigens nach Janine, die hat auch mitgeguckt. bei Jan zu Hause. Und ja, also jeder ist ja so ein bisschen anders in seinem Erleben von dem Ganzen. Was uns aber geeint hat, war am Anfang des Spiels eine stoische Ruhe in der Erwartung des Schlimmsten. So sind wir eigentlich beide in das Spiel reingegangen. Also Jan und ich vor allem. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob es Vorteil oder Nachteil. Also ich meine, wir haben uns halt schon auch dann in den Armen gelegen und so später. Also deswegen, es war schon schön und da hat es mir schon leid getan, dass ihr da gegebenenfalls alleine zu Hause saßt.
Ja, also ich habe an dem Abend wirklich lange vorher überlegt, ob ich in die Kneipe gehe. Und als es dann Verlängerung und Elfmeterschießen gab und ich auch wusste, was am nächsten Tag für ein anstrengender Tag auf mich wartet, ach, ich war am Ende hin und her gerissen. Ich war irgendwie froh, dass ich dann, nachdem sich mein Adrenalinspiegel wieder ein bisschen gelegt hatte, relativ schnell ins Bett gehen konnte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es war natürlich schade. Es ist genauso, wie man sich in den Arsch beißt, dass man vor ein paar Jahren halt nicht in Dresden war, so an einem wunderschönen Tag. Aber jetzt haben wir ja noch eine Chance, ne? Es gibt ja noch jetzt ein Halbfinale. Das habe ich mir am Ende dann auch so gedacht. Und da werde ich auf jeden Fall alles dran setzen, irgendwie an Karten zu kommen. Und hoffentlich ist das auch ein Heimspiel. Das wäre ja auch mal was.
Ja, bin ja, ich ja sind noch wir auf jeden so Fall sicher. Gespannt. Ist ja auch, glaube ich, nicht mehr so lange ausgelöst wird am Samstagabend. Aber vielleicht können wir uns ja doch noch mal ein bisschen näher anschauen, wie wir überhaupt in diese Lage gekommen sind, da am Samstag ja. Lostopf zu sein und ja auf das Spiel selber schauen. Und da gab es ja auf jeden Fall auch die ein oder andere spannende Geschichte zu erzählen, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat. Ja, zum einen erreichte uns Fortuna ja die traurige Nachricht nach dem Spiel am Wochenende vorher, dass Tim Oberdorf auch für das Pauli-Spiel ausfallen würde, da weil er sich natürlich, wie so viele andere, auch einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Also war schon relativ schnell klar, dass halt ja auch in der Abwehr mal wieder sehr wenig Spielraum für Personalwechsel sein würde. Immerhin ist Matthias Zimmermann mit nach Hamburg gereist. Ich glaube, das war eine Nachricht, die uns allen sehr, sehr gut getan hat. Und ja, und Felix Klaus war zurück in der Startelf. Und ja, ich glaube, auch das ist eine Nachricht, die dafür gesorgt hat, dass man vielleicht doch etwas optimistischer irgendwie in dieses Spiel geschaut hat, als vielleicht irgendwie im Vorhinein noch angenommen. Was habt ihr denn von der Entscheidung gehalten, dass Fortuna mit Kastenmeier ein Tor gespielt hat? Das ist natürlich jetzt gerade in der Nachbetrachtung sowieso die absolut goldrichtige Entscheidung gewesen, würde ich denken. Aber ich glaube, wir haben auch in der Folge letzte Woche, letzten Montag, ja auch noch irgendwie länger über Kastenmeier geredet und was der eventuell für ein Faktor werden könnte und komplett ausgeblendet. Ich glaube, wir hatten das wirklich alle nicht auf dem Schirm, dass er in den Runden davor eigentlich immer Niemczycki gespielt hat.
Ja, aber ich meine, die Wichtigkeit dieses Spiels hat es meiner Meinung nach notwendig gemacht, dass man sich so entscheidet. So, wenn man sich nämlich andersrum entschieden hätte und es nicht geklappt hätte, die Diskussionen wären groß gewesen, da bin ich mir sicher. Und deshalb war ich einfach auch, um diese Diskussion gar nicht erst aufkommen zu lassen, dankbar, als ich gesehen habe, Carsten Meyer beginnt.
Wo siehst du das irgendwie anders? Ja, nein, absolut nicht. Also wir haben ja auch, als es uns dann einfiel und auch die Bubble wurde ja auch irgendwann darauf aufmerksam. Und es wurde ja dann auch lange nichts verkündet dazu. Ne? Es wurde ja auch nicht gesagt, wer dann spielt, sondern das stand dann auf dem Spielbogen erst. Die einzig richtige Entscheidung, so leid es mir tut und so blöd das vielleicht ist, wenn man jemandem was verspricht, was vielleicht der Fall ist mit einem Chizki, dass er eben diese Pokalspiele spielen darf. Nicht in so einem Spiel, einfach allein durch diese Eingespieltheit und diese Wichtigkeit, die Carsten Meyer in so vielen Aspekten hat mittlerweile. Das ist ja irgendwie, das wäre auch zu weird, um wahr zu sein. Wenn ich jetzt diesen Namen da gelesen hätte auf dem Spielbogen, wäre ich doch irgendwie, ich hätte es kaum glauben können, würde ich sagen. St. Pauli hat es ja anders gemacht, muss man sagen.
Ja.
Sollte ja auch noch eine gewisse Wichtigkeit erlangen am Ende diese Personalie. Also vielleicht ja auch, auch abgesehen von der Torwart-Personalie spannend, dass St. Pauli gegenüber dem Samstagspiel zweimal getauscht hat. Weil auch in St. Pauli ist halt der Kader nicht so riesig groß. Und da hat man dann mit Saliakas den etatmäßigen rechten Flügelläufer und mit Elias Hart den etatmäßigen Linksaußen auf der Bank gelassen. Also auch da mit Sicherheit auch so ein bisschen Pokalrotation, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht die beiden gewesen sind, die halt die schlechtesten Erholungswerte gehabt haben, weil also irgendeinen Effekt muss das ja auf St. Pauli gehabt haben, dass die halt diese aberwitzige Anzahl an Kilometern am Samstagabend gelaufen sind. Und ich finde, man kann auch dieses Spiel, was wir dann halt sich entwickeln sehen haben am vergangenen Dienstag, ja auch ein bisschen darüber erklären. Ne? Also dass zum einen beide Mannschaften sich ja irgendwie schon ganz gut kannten und ausgeguckt hatten und sich relativ gut neutralisieren könnten, aber auch einfach, dass beide Mannschaften und vor allen Dingen auch St. Pauli einfach dieses aberwitzige Tempo einfach nicht nochmal gehen konnten und auch nicht gehen wollten, weil man ja eben auch im Hinterkopf hatte, und das hatten, glaube ich, beide Trainer auch absolut im Hinterkopf, dass das ja an so einem Abend durchaus mal 120 Minuten gehen kann.
Ja. Also vielleicht kann man da auch nachträglich nochmal sagen, dass ich das mit der Verlängerung wirklich gelohnt hat. Also ich sag mal, vielleicht kam da eines zum anderen und man hat einfach auch an diesem Tag St. Pauli bezwungen, weil man ein bisschen mehr Frische auf den Platz gebracht hat. Also in dem Sinne, dass man St. Pauli ja auch auf den Füßen stehen wollte, Mann gegen Mann verteidigt hat, den hinterhergerannt ist und wenn die halt ein paar Kilometer hätten mehr laufen können, hätte man mehr Kilometer zur Deckungs- und Hinterherrennenarbeit machen müssen. Und so hat sich das dann letztendlich erstmal schön eine halbe Stunde neutralisiert. Alle waren nah an den Gegenspielern und es kam zu keinen nennenswerten Torabschlüssen. Und da bin ich mir nämlich auch, also wir haben ja das Spiel von Samstag auch letzte Woche genug besprochen und dass da auch viel einfach irgendwie vom Spielverlauf gegen Fortuna gelaufen ist. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich keinen nennenswerten Abschluss im Pokalspiel jetzt gab, stand ja an dem Samstag davor schon 0-2. Und da spätestens habe ich ganz große Hoffnung gehegt, dass das selbst wenn man in Hamburg gespielt hat, als es nach einer halben Stunde noch zu keinen nennenswerten Abschlüssen gekommen ist, dass das der Abend der Fortuna werden könnte.
Auch ja, noch ich fand wirklich bemerkenswert, ich fand wirklich bemerkenswert, dass die Mannschaft wirklich mit einer ganz anderen Konzentration aufgetreten ist, als sie das halt gerade natürlich an dem Samstag 3 Tage vorher getan hat, zu Anfang. Aber auch im Vergleich dazu, wie sie das häufiger zu tun pflegt in Anfangsphasen von
Spielen. Zum Beispiel am Sonntag.
Zum Beispiel am Sonntag. Also, es war jetzt ja wirklich, ich finde, man konnte wirklich sehen, dass da von der allerersten Sekunde an waren wirklich alle auf Strom, alle waren sich aber eben auch bewusst, wo ist mein Mitspieler, wo kann ich dem helfen. Also ich fand das wirklich absolut beeindruckend. Und natürlich fragt man sich immer so ein bisschen, wieso ist sowas nicht in anderen Spielen möglich. Aber ich glaube, man kann das schon auch erklären. Und es war einfach unglaublich wichtig, dass man das halt an diesem Tag geschafft hat. Und dass man das halt vor allen Dingen eben über diese Anfangsphase hinaus auch geschafft hat, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass es halt eben auch direkt in der Anfangsphase schon einen riesigen Rückschlag gibt. Mhm. Nämlich nach 8 Minuten verletzt sich Emma Ioa und damit halt auch noch ausgerechnet jemand, der eigentlich absolut gar nicht mehr zu ersetzen ist zu diesem Zeitpunkt der Fortuna, einer der absoluten Leistungsträger. Und man wird sich wahrscheinlich irgendwie kurz noch überlegt haben, ob man Matthias Zimmermann jetzt irgendwie reinwirft und guckt, wie lange er hält und dann einfach irgendwann wieder rausnimmt. Aber dann hat man sich wohl dagegen entschieden, verständlicherweise, weil das wahrscheinlich nicht allzu viel Zeit gewesen ist, die man ihm da zugetraut hat bei seinem Comeback. Und dann wechselt man Taka Uchino ein. Und das ist auf jeden Fall aufgrund der Leistung, der vorangegangenen Leistung jetzt, glaube ich, keiner gewesen, bei dem man mit großem Optimismus irgendwie an die Sache rangegangen ist. Also ich war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall ganz froh, dass Elias Hart nicht auf dem Platz steht. Aber mir war eigentlich ab dem Moment klar, dass der halt dann zur Halbzeit reinkommt und wahrscheinlich dann da ein ziemliches Mismatch auf der Seite haben wird. Und vor allen Dingen ging es ja dann irgendwie auch erstmal darum, überhaupt es irgendwie bis zur Halbzeit zu schaffen. Und auf jeden Fall wirklich ein großer Moment für Taka Uchino, in so einem wichtigen Spiel dann halt so früh reinzukommen.
Ja, und er hat ja, werden wir ja noch drauf kommen im weiteren Verlauf, aber muss man ja erstmal sagen, dass er ja absolut stabil war. Also ist mir stabiler vorgekommen als sein Gegenpart auf der anderen Seite.
Ja. Ja, mit Sicherheit. Ja. Also gerade Uchino wird ja wirklich noch zu so einer Art Helden auch wirklich in diesem Spiel, also wie es ihm echt nicht zugetraut hätte. Und man kann schon auch wirklich sagen, finde ich, dass wenn Pauli halt gefährlich geworden ist, dann war es eigentlich immer eher über die andere Seite.
Was vielleicht auch mit Etienne Amenido zu tun hat, der keinen guten Tag gehabt hat in der ersten Halbzeit und völlig untergetaucht ist, sodass Uchino da auch erstmal nicht vor so riesige Aufgaben gestellt wurde und dadurch auch Sicherheit gewinnen konnte, weil also 80 Minuten in so einem Pokalfight, da ist es, glaube ich, auch wichtig, erstmal gut in das Spiel reinzukommen. Mehr als 80 Minuten, sorry, aber er hat ja erstmal, ist ja vielleicht von 80 Minuten ausgegangen.
Ja, und dass Pauli über die eigene rechte Angriffsseite nicht noch wesentlich gefährlicher gewesen ist, also so vielleicht ähnlich gefährlich wie Paderborn es über die eigene rechte Angriffsseite jetzt am Wochenende gewesen ist, liegt, finde ich, auch ganz, ganz klar daran, dass halt Christoph Zolis in der Defensive ein richtig starkes Spiel gemacht hat. Also der hat wirklich 120 Minuten wirklich eine Leistung abgeliefert in der Rückwärtsbewegung, die ich noch nicht von ihm gesehen habe, und ist dann ja wirklich auch selbst im Elfmeterschießen noch so cool und konzentrierter, den Elfer so reinzumachen, wie er es halt macht. Wirklich beeindruckend. Der hat auf jeden Fall Nicola Gavori händeringend irgendwie unterstützt nach hinten, und es gibt auf jeden Fall auch eigentlich immer mal wieder dann so in der Mitte des Spiels halt auch Momente, wo die beiden mal irgendwie durchbrechen in der Offensive, aber das hat dann leider sehr häufig nicht so gut funktioniert. Aber in der Defensive fand ich das gerade von Zolis echt tadellos an dem Tag.
Ja, und wenn du ein bisschen vergleichst, weil es war ja von Anfang an ein ziemlich anderes Spiel als das Ligaspiel. Und ich meine, ich gebe euch auch recht, die haben von Anfang an sehr wach und dran und konzentriert gewirkt. Aber die Spieler stellten sich ja auch ein bisschen anders auf als noch ein paar Tage zuvor. Wenn man sich die durchschnittlichen Positionen der Spieler anguckt, fällt einem natürlich total auf, dass dieser Dreier-Mittelfeldblock erstens defensiver steht und zweitens sehr zusammen. Also dieses Zentrum hat die Fortuna ja wirklich sehr dicht gemacht. Und da hat eben Ciolis auch seins zu beigetragen, der deutlich defensiver stand und auch ein bisschen mehr ins Zentrum orientiert. Und Klaus eben deutlich mehr als Jona Niemetz noch die paar Tage davor. Also ich glaube, man hat schon defensiver begonnen und hat vor allem einen großen Fokus darauf gelegt, dass durch das Mittelfeld keine Bälle kommen. Und das ist ja viel später im Spiel nochmal meiner Meinung nach mit einem ganz absurden Versuch von Hürzeler noch gekontert worden in dieser zweiten Halbzeit der Verlängerung. Aber St. Pauli ist einfach de facto auch nicht durchs zentrale Mittelfeld durchgekommen. Da wurden sind keine Pässe durchgekommen einfach. Und ich möchte noch ganz kurz ergänzen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die Laufleistung vom DFB-Pokalspiel irgendwo findet, bitte sagt uns doch Bescheid.
Ja, also ich finde irgendwie auch wirklich ganz, ganz beeindruckend, wie man halt sehen konnte, was man sich für Gedanken gemacht hat. Und so dieses Mann gegen Mann verteidigen ist ja was Fortuna generell unter Tune diese Saison eigentlich immer ganz gerne spielt, aber dass man halt wirklich so aggressiv halt so dieses Mann gegen Mann durchgedeckt hat, halt bis nach vorne über den ganzen Platz, wirklich, dass jeder seinen eigenen Mann gehabt hat und man den Torwart gar nicht angelaufen hat, so, also da hat Fortuna, glaube ich, auch wirklich nochmal speziell mit dieser Spielweise extra in die Karten gespielt, dass halt St. Pauli diesen Torwartwechsel durchgeführt hat, weil Burchard halt wirklich auch nochmal vielleicht nicht nur auf der Linie nicht ganz die Klasse von der etatmäßigen Nummer 1 hat, sondern eben auch mit dem Ball am Fuß. Und der durfte ja eigentlich machen, was er wollte. Ne? Also wenn er wollte, hätte der bis zur Mittellinie durchdribbeln können oder bis kurz vor die Mittellinie. Der durfte jeden langen Ball schlagen, den er wollte. Und diese Bälle, die dann da halt kamen, hat Fortuna dann halt eben in diesen 1 gegen 1 Duellen super wegverteidigt. So, das ist das Einzige, was St. Pauli dann immer mal wieder machen konnte, wenn man dann vielleicht irgendwie auch mal einen Erik Smith doch irgendwie gefunden hat im Aufbau oder halt sogar, wenn Burchard wirklich 30 Meter marschieren konnte mit dem Ball am Fuß. Das Einzige, was dann halt irgendwie noch durchs Zentrum funktioniert hat, war dann, wenn Jojo Eggestein von der Mittelstürmerposition oder manchmal auch einer der Außenspieler dann halt eben aus der letzten Reihe bis in die eigene Hälfte halt bis zum Mittelkreis mehr oder weniger durchgesprintet sind, um da dann den Ball sofort abtropfen zu lassen. Das war die einzige Art von Aufbau, die St. Pauli dann oft irgendwie hinbekommen hat. Aber das ist natürlich dann auch was, was halt nicht optimal ist, ne? Weil dir dann halt eben ein Spieler in der letzten Linie halt irgendwie wieder fehlt und alle anderen waren halt zugestellt. Und das hat dann eben auch immer mal einigermaßen funktioniert, dass man halt dadurch zumindest in der gegnerischen Hälfte irgendwie noch in Ballbesitz geblieben ist an Paulis Stelle, aber sehr, sehr häufig hat das eben nicht funktioniert und das hat wirklich Fortuna herausragend gemacht an dem Tag und das war einer der ganz großen Schlüssel, warum man halt eben dann zu Mitte, Ende der ersten Halbzeit noch so gut im Spiel ist und dann halt eben auch selber gefährlich werden kann.
Genau. Die werden eben durch Umschaltmomente schon. Ne? Und ich muss noch ganz kurz noch eine Frage an euch stellen. Vielleicht weiß ich das einfach nicht so, aber ich habe es jetzt schon wirklich häufiger gehört, dass irgendwelche Trainer in der Pressekonferenz nach dem Spiel quasi über diese mannorientierte Deckung der Fortuna sprechen, also meistens nachdem sie verloren haben. Meistens darüber sprechen, als wäre das so das macht man nicht, so, das ist was ganz, was Fieses, so, also wirklich so ein bisschen herablassend, so, ja, gut, naja, und dann hat die Fortuna halt Mann gegen Mann-Deckung gemacht und so, war halt erfolgreich und das fand ich jetzt bei Hürzeler nämlich auch so, der hat das auch nochmal so ein bisschen schnippisch quasi er gesagt, also ist das irgendwie, ist das so ein No-Go eigentlich, wo man sagt, das war in den 90ern mal so und jetzt darf man das nicht mehr? Oder was soll das?
Ja, ich glaube schon, dass das halt so ein bisschen angestaubt halt irgendwie ist. Ne? Das ist halt vermutlich irgendwas, was halt in deinem DFB-Trainerlehrgang halt auf den ersten Seiten in deinem Handbuch halt steht, wenn es halt darum geht, wie hat man früher halt irgendwie Sachen gelöst und dann kommen halt deine 600 Seiten PDF dazu, wie man diese Sachen halt irgendwie umgehen kann und was dann passiert ist und was neue Ansätze sind. Und ja, ich glaube, viele ärgert das einfach, wenn man halt mit so wirklich simplen Sachen, die halt eben auch schon unsere Großväter irgendwie gespielt haben, wenn man damit halt irgendwie aus dem Spiel genommen wird. Und ich glaube, solche Trainer wie Hützler ärgert sowas irgendwie nochmal viel, viel mehr, wenn man sich da halt irgendwie zig Gedanken macht und dann, ja, dann deckt der Gegner halt einfach 1-1. So, das ist, glaube ich, einfach gerade halt für solche Trainertypen ein Ärgernis, aber mit Sicherheit nicht, wofür man sich irgendwie entschuldigen müsste.
Ja, also ich meine, im Handbuch für einen DFB-Pokal-Halbfinaleinzug steht, schieße mindestens ein Tor mehr als dein Gegner. So.
Und wenn nicht, dann musst du halt dein Elfmeterschießen gewinnen.
Ja, aber auch da einen mehr versenken als der Gegner. Ja, das erste Tor schießt die Fortuna durch einen Gegenstoß, wo tatsächlich der hineinrotierte Torhüter von FC St. Pauli, Herr Burchardt, schon im Mittelpunkt steht. Ein wunderschöner Steckpass wird von Vermey erlaufen. Burchardt bekommt die Finger nicht richtig an den Ball und Vermey geht zu Boden und es gibt Elfmeter. Klare Sache.
Also ich finde ehrlicherweise schon, natürlich ist da die Bewegung minimal, aber Vermey muss sowieso abheben, weil er halt einfach ansonsten getroffen wird. Und wird eben da an seinem Laufweg gehindert. Ich glaube, da gab es dann ja, glaube ich, jetzt irgendwie auch nicht großartig Reklamationen deswegen. Also es wurde dann ja sogar zuerst auf Abseits entschieden. Aber das ist dann ja wieder einer der Momente, wo der VAR, der abgeschafft gehört, dankenswerterweise halt da ist, um solche Entscheidungen eben zu korrigieren. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr verstanden, dass teilweise das eben auch schon Burchardt angekreidet wurde als ein Fehler, den er da gemacht hat? Also ich sehe das ehrlicherweise nicht so. Ich finde, wenn er da halt anders rausläuft, dann legt halt in der derzeitigen Form Vermey den Ball entweder an ihm vorbei oder schiebt ihn halt durch die Beine durch. Also ich weiß nicht, ob das da mit einem anderen Torwart anders ausgesehen hätte.
Nö, glaube ich auch nicht. Die Sache ist nur, natürlich steht er da unglaublich im Fokus ist halt einfach der Spieler, der reinrotiert ist in dem Moment und nicht nur einfach ein x-beliebiger Torwart. Und deshalb wird darüber so geredet. Aber ich würde ihm das auch nicht ankreiden. Das hätte seinem Konkurrenten wahrscheinlich auch so passieren können. Übrigens, nochmal, um zu honorieren, dass der Steilpass von Yannick Engelhardt kam, ein wunderhübscher Pass. Das erste Mal, dass man überhaupt richtig gefährlich wurde oder dass es in dem Spiel überhaupt richtig brenzlig wurde. Und das ist natürlich auch wegen dieser Co-Produktion der zwei Neuzugänge aus Freiburg.
Moritz, warst du genauso überrascht wie ich, dass mit einer absoluten Selbstverständlichkeit an Vincent Vermey hingeht und sich diesen Ball hinlegt und den komplett souverän in die Ecke drischt und nicht Zolles sich den Ball nimmt?
Ja, nö. Vermey hat ja auch schon mal einen Elfmeter geschossen und, oder? Das sehe ich jetzt keinen Mist. Ja. Und Zolles hat ja kürzlich einen von zweien vergeben und deswegen fand ich nicht so überraschend. Ich muss nur sagen, dass ab dem Einschlag dieses Balles im Netz dann mein entspannter, wir haben hier nichts zu verlieren, Modus
nochmal hier war.
Weil ab da hatten wir alles zu verlieren und ich war einfach nur noch ein nervliches Wrack. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt den guten Jan. Der ist auch nicht ganz so nervenstark manchmal. Also, um Lus' Frage von vorhin zu beantworten, ab da war es, glaube ich, ganz furchtbar.
Ja, das ging aber wahrscheinlich Tim und mir, die wir jeweils alleine zu Hause geschaut haben, auch nicht so viel anders. Also das Einzel hat auf jeden Fall auch sehr viel mit mir gemacht. Also genau dieses Gefühl auch, oh scheiße, jetzt haben wir hier was zu verlieren. Aber da war auf jeden Fall auch so ein Teil in mir, der halt dachte so, verdammt, also ich habe es mir hier auch 2 oder 3 Mal aufgeschrieben. Pauli kann heute den Aufwand nicht gehen. So, die haben nicht die Frische. So, so einfach, weil mir das immer wieder in so kleinen Details halt aufgefallen ist. Und ich glaube, das ging uns ja auch mit Sicherheit allen so, ne, dass wir gesehen haben, das ist nicht zu 100% die gleiche Mannschaft, die am Samstag auf dem Platz gestanden hat. So, ne, da ist nicht derselbe Spirit irgendwie drin, da ist nicht dasselbe Feuer drin. So, man kann die wirklich knacken. Und eine Fortuna, die halt so wenig Fehler gemacht hat bis zu diesem Zeitpunkt, die kann das schaffen. Und ich fand aber auch wirklich bemerkenswert, dass man ja ab diesem Moment dann halt gesehen hat, das ist auch nicht was mit der Mannschaft gemacht hat, weil es fällt halt dieses 1-0 und sofort zieht man sich halt eigentlich 20, 30 Meter weiter zurück, als man das vorher gemacht hat und fängt halt an, sich hinten reinzustellen, die 10 Minuten bis zur Halbzeit. Oder weil nicht, Tim, hast du das eh nicht gesehen?
Ja, aber ich meine, hättest du jetzt wirklich, wärst du mit aller Macht, also mit der Mannschaft, die ja auch das kräfteraubende Spiel gegen St. Pauli hinter sich hatte, die weiß, was der FC St. Pauli kann, die einen wichtigen, wenn nicht den zweitwichtigsten oder den wichtigsten Feldspieler verloren hat nach 10 Minuten, hättest du da jetzt zwangsweise gesagt, ja, wir probieren jetzt hier das Spiel vor der Halbzeit zu entscheiden. Also ich fand es gar nicht so verwunderlich, dass man sich weiter zurückfallen lässt in dem Moment. Auch gerade, weil man gesehen hat, das Tor kam ja durch so ein Umschaltspiel. Und was man ja in der ersten Halbzeit auch sehr viel gesehen hat, was halt nicht so gut geklappt hat. Und deshalb kam es ja auch kaum zu Abschlusssituationen, war ja, dass sich die Mannschaften gegenseitig probiert haben zu locken. Und jetzt war halt Fortuna dran, um St. Pauli nochmal hinten raus zu locken und vielleicht auch da nochmal so einen Gegenangriff zu starten. Deshalb überrascht hat mich das überhaupt nicht. Es hat mich nervös gemacht, weil ich gedacht habe, okay, wenn jetzt der FC St. Pauli weiter vorne spielt und man jetzt selber das probiert, was St. Pauli vorher probiert hat, nämlich Fortuna ein bisschen weiter hinten rauszulocken, dann geht das irgendwann schief. Aber bis zur Halbzeit muss ich sagen, wenn ich mich jetzt nicht irgendwas komplett vergessen habe, sah das doch noch ganz okay aus.
Ich fand auch, okay sah es auf jeden Fall aus, aber es war halt genauso dieser Gedanke, den du auch schon meintest, dass man halt dachte, okay, stellst dich jetzt halt schon hinten rein, was mit Sicherheit die richtige Entscheidung gewesen ist. Ich will das gar nicht kritisieren, aber ich fand einfach, glaube ich, eher bemerkenswert, dass ich halt, wie wahrscheinlich viele von uns in der 35. Minute, schon so mental in diesen Bereich geschaltet habe, wo man dachte, okay, jetzt halt noch irgendwie die verbleibenden 70 Minuten überstehen und Bälle hinten. Also so in diese Richtung ging das grob und ich dachte mir so, oh Gott, wenn das jetzt wirklich noch bis zum Ende des Spiels halt so weitergeht, dann weiß ich nicht, dann knabber ich mir hier die Fingernägel bis zu den Ellenbogen ab.
Ja. Halbzeit. Und da wusste man ja im Prinzip eigentlich schon, dass möglicherweise die Spieler, die deutlich underperformed haben, weil sie offensichtlich nicht zu der eingespielten Startelf des FC St. Pauli gehören, dass die beiden wahrscheinlich rausrotieren werden, weil Elias Saad und mir fällt der Vorname nicht ein, Herr Saliakas, ja wahrscheinlich schon noch 45 Minuten im Tank haben. Also die zwei Auswechslungen habe ich fast erwartet und da war mir ein bisschen mulmig vor, weil das schon zwei in dieser Saison sehr starke Spieler sind. Und ich gedacht habe, okay, jetzt halt nochmal 45 Minuten mit diesen beiden Spielern drin, das wird schwierig, da sich gegen zu wehren. Also ein zweites Tor, dass man das noch braucht, in den verbleibenden 45/75 Minuten, das habe ich mir schon gedacht zum Anfang der zweiten Halbzeit. Oder habt ihr tatsächlich dran geglaubt, nur weil St. Pauli in der ersten Halbzeit nicht so torgefährlich war, dass man das 1-0 irgendwie über die Zeit retten kann?
Ehrlicherweise ja.
Es ging ja dann ein bisschen, ja, es ging ja dann los damit, dass St. Pauli irgendwie ein bisschen mehr Druck gemacht hat, ja, und ein bisschen mehr am Start war, aber es ist ja nichts dabei rumgekommen. So, ne? Also man muss ja sagen, es war weiterhin ein sehr, sehr konzentrierter, guter Auftritt von der Fortuna. Und dann ist eigentlich diese kurze Sturm- und Drangphase von St. Pauli schon wieder vorbei, als dann eben dieser eine Ball, mal wieder so ein Ball, der irgendwie nicht richtig rauskommt aus dem 16er und wo dann Tanaka eben in der 60. dann das Bein stehen lässt und damit diesen Elfmeter verursacht. Ich fand bis dahin, das war nicht wirklich furchteinflößend, was was St. Pauli da gemacht hat. Und dann war es irgendwie wieder ein bisschen, also sagen wir mal so, sehr fortunesk, dass man sich das dann selber beschert, das Gegentor.
Ja, wirklich richtig ärgerlich, ne? Dass da, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Spieler eigentlich in der Nähe von Philipp Treu stehen, aber halt alle dann auf den ballführenden Spieler kurz rausrücken. Der Ball dann halt auf außen rausgeht und dann auch einfach ein bisschen blöd, ein bisschen ungeschickt gemacht von Tanaka. Ne? Also das kann man mit Sicherheit intelligenter lösen da an dieser Stelle. Also auch wenn es, glaube ich, kein schlimmes Foul ist, also vielleicht auch ähnlich wie beim Elfmeter für die Fortuna vorher. Es ist halt einfach ein Foul und dann musst du diesen Elfmeter halt eben auch geben und kannst dich da halt auch nicht beschweren, wenn du dich da so trottelig angestellt hast.
Ja. Der Elfmeter, das erste Duell Hartl gegen Kastenmeier an diesem Abend, wie wir ja jetzt wissen, werden noch 2 weitere folgen. Und in dem Fall, ganz klarer Punktsieg Hartl. Sieht ein bisschen komisch aus, weil Kastenmeier gar nicht zum Absprung kommt und so halb auf dem Hosenboden sitzt, bevor der Ball einschlägt. Aber ich glaube, na, jetzt nicht der Experte, aber ich glaube, der ist auch einfach gut geschossen.
Ja, Moment, da gibt's ja, also auch da, ich danke Twitter wirklich für die letzten 7 Tage. Da hat Flembo bei Twitter einen kurzen Ausschnitt von diesem Hartl-Elfmeter rausgesucht. Und in diesem Ausschnitt, das ist so eine super Zeitlupe, sieht es sehr so aus, als dass sich Hartl an den anderen Fuß schießt. Das heißt, es gibt einen Doppelkontakt.
Ach, krass.
Mit dem Ball. Also es sieht sehr so aus. Und dann habe ich gedacht, okay, das würde ziemlich sicher auch erklären, oder vielleicht würde das auch erklären, was Kastenmeier da macht. Weil der ist nämlich in die Richtung, in die richtige Richtung und bremst dann kurz ab, irgendwie ja, in der Bewegung. Und vielleicht hat er diesen kurzen, diese kurze Richtungsänderung noch wahrgenommen oder so und bricht deswegen seinen Versuch, diesen Ball zu halten, im Prinzip ab.
Okay.
Keine Ahnung, ob es wirklich stimmt. Ich fand es aber ziemlich interessant und eben weil Kastenmeier da auch so komisch aussieht, ne, weil er irgendwie nicht durchzieht, in Verbindung mit diesem mit dieser Superzeitlupe, wo es eben so aussieht, dass schösse sich Hartl an den linken Fuß, was ja dann im Prinzip kein regulärer Elfmeter ist, und wiederholt werden hätte müssen.
Es wäre jetzt aber auch nicht das erste Mal, dass Kastenmeier so auf einen Elfmeter reagiert. Ne? Also ich ist ja sowieso ein Torwart, der normalerweise häufig in die falsche Ecke unterwegs ist, einfach generell nicht so eine gute Chance hat, Elfmeter abzuwehren bis letzte Woche. Und ich habe von dem auch schon mehrfach solche Elfmeter gesehen, wo er halt irgendwie abwartet bis zum Ende und dann am Ende halt gar nicht springt. So, ne? Weil ihm, glaube ich, einfach ab dem Moment, wo er halt irgendwie eigentlich in den Absprung halt kommen will, ihm halt schon klar wird, dass der Schütze in die andere Ecke schießt. Und da, von daher stimmt es vielleicht schon, was du sagst, ist es halt nicht so, weil er ja eigentlich auf dem Weg in die richtige Ecke unterwegs ist, das dann aber halt irgendwie abbremst. Aber es kann doch einfach sein, dass diese Abbremsbewegung von Hartl, der ja da einfach immer der halt so ein bisschen verzögert und einfach nochmal bis zum letzten Moment den Torwart halt irgendwie locken will, zuerst die Bewegung zu machen, dass der sich davon halt irgendwie hat ausgucken lassen. Werde ich aber auf jeden Fall auch nochmal suchen bei Twitter. Habe ich nicht gesehen. Sehr interessant mit diesem eventuellen Anschießen des eigenen Standbeins. Würde auf jeden Fall auch zu dem Abend passen, den
auch Schiedsrichter mit. Und ganz generell darf dann Marcel Hartl seinen Super Signature Elefantenjubel oder was auch immer das ist durchführen. Der war auf jeden Fall in diesem Moment nicht mehr besonders weit oben auf der Sympathieskala, weil er ja auch beim Spiel ein paar Tage vorher einfach zweimal direkt vor uns gejubelt hat.
Ja, und umso bitterer, weil man ihn ja wirklich eigentlich bis dahin richtig gut aus dem Spiel genommen hat. Fand ich wirklich auch bemerkenswert, das ist eigentlich ja als Dreh- und Angelpunkt des Pauli-Spiels eigentlich bei Yannick Engelhardt vor allen Dingen in richtig, richtig guten Händen gewesen ist. Gerade bei Engelhardt, also eigentlich war das schon der erste kleine Sieg irgendwie der zweiten Halbzeit, als Yannick Engelhardt überhaupt zur zweiten Halbzeit wieder auf den Platz gekommen ist. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Also ich finde, ich habe es jetzt auch gerade erst wieder in meinen Aufzeichnungen wiedergefunden, weil es einfach dann ja irgendwann auch so viele Sachen gab in diesem Spiel, dass halt Engelhardt ganz kurz vor der Pause so einen krassen Kopftreffer kassiert und zu Boden geht, wo man eigentlich dachte, okay, der Impact ist halt so krass, die werden den mit Sicherheit rausnehmen. Also der war auf jeden Fall auch benommen und wahrscheinlich ist das auch eine von diesen Szenen, wo man Fußballer am besten zur Vorsicht auf jeden Fall rausnehmen sollte, aber man macht es auf jeden Fall an diesem Abend nicht. Und Engelhardt, ja, kommt dann eben auch zur zweiten Halbzeit wieder zurück und macht eben auch noch ein richtig, richtig gutes Spiel.
Ja. Also in der Folge dieses Ausgleichs kommen ja ein paar Minuten, wo St. Pauli irgendwie diese Emotion oder dieses Momentum, so hätte es auf jeden Fall Uwe Rösler genannt, nutzen will und ein bisschen mehr Schwung hat, aber so richtig große Abschlusschancen, das bleibt irgendwie so gleichmäßig verteilt, würde ich sagen. Und irgendwann wird dann Christoph Daferner eingewechselt, der im Prinzip noch die größte Einschusschance für Fortuna an diesem Tag in den ersten 90 Minuten oder in den zweiten 45 Minuten auf jeden Fall einleitet, indem er in der 80. Minute den Ball richtig stark festmacht und auf Christoph Zollis gibt, der komischerweise dann nur so einen Roller rauskriegt. Keine Ahnung, was da los war. Vielleicht war er zu überrascht. Vielleicht gingen da schon die Kräfte aus. Aber in dem Moment habe ich mir auch gedacht, boah, wenn du das Ding jetzt hier machst, dann du hast heute Geburtstag, das Spiel ist wahrscheinlich dicht und du bist der Held des Tages. Da konnte ich natürlich in die Zukunft gucken, dass er ja vielleicht schon noch das Spiel dicht machen wird. Aber in dem Moment habe ich mich mega aufgeregt, weil dass er da so einen Roller nur rauskriegt, schlimm.
Ja, es waren einige so kleine Aktionen, wo ich mich halt irgendwie mehrfach geärgert habe. Also auch die Umschaltsituationen, die Fortuna in der zweiten Halbzeit immer mal wieder bekommen hat, sind häufig dann dadurch zunichte gemacht worden, dass halt beide Außenverteidiger, die man auf dem Platz hatte, wie wir das schon so häufig gesehen haben mit Uccino und Gavori, dass sie halt eben nicht zur Außenlinie ziehen und halt eben auch sehr, sehr früh halt schon so in die Mitte schieben und damit dann häufig Klaus und Zollis eher auf den Füßen gestanden haben und da einfach nicht die richtigen Bewegungen beziehungsweise Laufwege halt genommen haben, um die beiden halt zu unterstützen. Besonders bei Gavory ist es mir vermehrt aufgefallen, aber es ist halt eben auch auf der rechten Seite vorgekommen, also dass dann einfach meistens halt schon so kleine Fehler in den Bewegungsmustern halt auf Mittellinie Höhe halt gemacht wurden, sodass du dir es dann halt um den Platz gebracht hast, den du halt gerade gewonnen hast. Und trotzdem war die Fortuna halt schon eigentlich eher noch die Mannschaft, die halt immer mal so stärkere Szenen halt hatte. Also auch dann in der 86. Minute gibt es so eine Szene, wo ich mich bis heute frage, ob der Schiedsrichter da richtig entschieden hat, wo halt Ao Tanaka auf einmal eine Riesenszene hat und ich glaube drei oder vier St. Paulianer auf einmal ausdribbelt. Und der vierte ist dann, glaube ich, Marcel Hartl, der dann halt einfach mit seinen Beinen mitten quer in den Laufweg von Tanaka stellt, der da eigentlich gar nicht mehr ausweichen kann und ihm dann halt richtig übel auf den Fuß tritt. So, das tut bestimmt richtig weh. Und der Schiedsrichter entscheidet dann Foul von Ao Tanaka. Aber ich fand eigentlich so diese Sperren des Laufwegs, man hätte es eigentlich auch genauso gut andersrum entscheiden können. Also hätte Fortuna da eine richtig starke Freischusssituation gehabt.
Ist das das? Also, weil ich habe leider Vorgespräch schon festgestellt, meine Aufzeichnungen sind in den Umzugswirrungen und Irrungen verloren gegangen. Aber es gab nämlich zwei Szenen. Ich kann mich ziemlich genau erinnern, dass es halt dieses Foul gab. Es gab aber auch noch eine andere Möglichkeit, wo auch, glaube ich, Tanaka am Ball war und dann so ein Foul abgepfiffen wurde, aber dann auch erst so 5 Sekunden später oder so. Also so ein ganz seltsamer Pfiff auch. Ist das dieselbe Szene?
Nee, ich glaube, das ist eine andere.
Weil das war nämlich auch eine...
Das war da eigentlich sofort abgepfiffen. Das ist halt was, ne? Tanaka bekommt da halt irgendwie den Ball, ja. 30, 35 Meter vom Tor und der nimmt halt dann irgendwie drei Spieler raus mit irgendwie echt einem wahnsinnigen Dribbling. Und weil er da halt eben schon so auf so engem Raum ist und in dieser Dribbling-Bewegung legt er dann halt irgendwie, ne, aus sehr, sehr engem Raum halt den Ball sich dann da halt so ein bisschen vor, setzt dann hinterher und dann stellt halt einfach Hartl so das Bein da halt rein und der muss da halt eigentlich gegenlaufen. Also der kann da halt gar nicht mehr so viel tun. Und weil halt auch Hartl nicht auf den Ball geht, sondern eigentlich nur diesen Lauf sperrt, ist es so, wenn du halt das Gleiche mit deinem Oberkörper machst, dann heißt das halt immer Sperren ohne Ball. Und da kriegst du halt einen Freistoß für, wenn das jemand gegen dich macht. Und da wird es jetzt halt andersrum gepfiffen, nur weil es halt mit dem Bein ist, keine Ahnung. Also ist für mich eigentlich dasselbe, aber da werden jetzt mit Sicherheit auch irgendwelche Leute, die sich mit der Schiedsrichterei besser auskennen, vielleicht zu Hause sitzen und das besser erklären können, was da genau das Vergehen von Tanaka ist. Sieht halt schlecht aus so, aber trotzdem, finde ich, kommt eigentlich das Foul von Hartl. Aber vielleicht hängen wir uns da jetzt auch ein bisschen zu sehr an einer Szene auf, während das Spiel halt schon dramatisch gegen die 90. Minute geht. Und ich finde, man zu diesem Zeitpunkt halt auch schon sehen kann, dass da halt der ein oder andere wirklich aus dem letzten Loch pfeift. Also Felix Klaus hält halt wirklich bis zur 86. Minute irgendwie durch. Also da möchte man auch nicht wissen, wie halt nach seiner Krankheit da halt die Blut- und Erholungswerte die Woche über gewesen sind. Und Jona Niemetz kommt rein. Und ich finde, gerade bei jemandem wie bei Johannesson konnte man eigentlich sehen, dass der in einem Spiel, wo noch ein Kandidat auf der Bank sitzt, den man für ihn bringen könnte, normalerweise wie Schinter Appelkamp, hätte der mit Sicherheit nicht bis zur Verlängerung durchgespielt, weil der keinen guten Tag hatte und einfach irgendwann auch durch war. Aber er muss es halt irgendwie reißen. Aber auch bei ein paar anderen konnte man sehen, dass die halt schon deutlich aus dem letzten Loch gepfiffen haben.
Insgesamt war es trotzdem sehr schön zu sehen, dass die Angriffsbemühungen von St. Pauli oft auf die Flügel quasi von Fortuna geschoben wurden. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Zentrum ja so gut es ging dicht gemacht wurde und die Flanken im Prinzip, die St. Pauli probiert hat, alle nicht angekommen sind. Also mal auf den zweiten Pfosten und vorbei, mal war es ein bisschen knapper, aber größtenteils hatte ich zum Beginn der Verlängerung auch schon den Eindruck, dass es völlig offen ist. Und ja gut, vielleicht ist es ja auch einfach nicht so ein großer Unterschied, wie man sich manchmal einredet zwischen den beiden Mannschaften, wie es in der Tabelle momentan ist. In der Verlängerung waren auf jeden Fall die Zeichen der Reserven, die man zusammenkratzen muss, bei beiden Mannschaften da. Ne? Also die Reserven, Kraftreserven bei St. Pauli waren auch nicht mehr groß.
Jordi De Weijs muss dann wahrscheinlich angeschlagen raus, ne? Auch.
Ja.
Und Simbo kommt eben für Johannesson.
Und für De Weijs kommt Joshua Quarschi. Der muss da reingeschmissen werden in dieses immens wichtige Spiel. Was habt ihr da so in dem Moment gedacht?
Ja, also ich habe das erste Mal wirklich darüber nachgedacht, als er diesen Pass auf Hartl gespielt hat.
Ja, ich weiß nicht, ich hatte fast noch mehr Sorge. Also ich hatte bei Quarschi war einfach so ein Ding, wo ich halt dachte, okay, das ist jetzt irgendwie unvermeidlich. Aber der kommt immerhin aus der Bundesliga, von einem Bundesliga-Verein. Der muss jetzt einfach noch irgendwie eine halbe Stunde da durchhalten. Vielleicht klappt das irgendwie, dass halt Zimmermann ins zentrale Mittelfeld gekommen ist. Hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich dachte, okay, das ist auf jeden Fall ja, jetzt irgendwie so ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich nach vorne gar nichts mehr gehen wird. Und ich habe mich eigentlich da halt fast schon damit abgefunden, dass man wirklich einfach nur noch irgendwie verteidigen will. Und und von daher finde ich auch, dass man da halt dann im Nachhinein sagen muss, dass er halt Zimmermann halt einen Riesenjob gemacht hat. Also natürlich auch mit Sicherheit den Vorteil gehabt, dass bei St. Pauli viele müde gewesen sind, aber dann so halt dieses Spiel nach einer Verletzungspause halt irgendwie abzurufen und das dann noch auf einer Position, die man natürlich schon mal gespielt hat, aber die ja nun wirklich nicht die ist, die er normalerweise spielt, fand ich wirklich beeindruckend. Und natürlich müssen wir auch Quarschi halt auf jeden Fall wirklich nochmal loben, da irgendwie reinzukommen, ist ja wirklich auch, glaube ich, eine absolute Scheißaufgabe, ne, zu diesem Zeitpunkt. Also ich meine, er hatte halt schon einen Profi-Einsatz, also ich habe das mir dann sogar noch angeschaut, er hatte halt vorher einen Profi-Einsatz in seiner ganzen Karriere in der Bundesliga, aber halt ehrlicherweise eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hoffenheim gegen Wolfsburg in der 90. Minute eingewechselt und und wohl unter einer Minute gespielt. Also ich glaube, es gibt, glaube ich, wenige Einsätze, die du schwerer damit vergleichen kannst, was es dann halt bedeutet, für die Verlängerung im Viertelfinale am Millerntor halt in so eine Situation dann eben eingewechselt zu werden. Kann man auf jeden Fall dann auch wirklich sagen, herzlich willkommen jetzt aber wirklich im richtigen Profifußball. Und da findet er sich dann ja eben auch ziemlich schnell wieder. Ne? Hat halt irgendwie diese Situation mit diesem absoluten Katastrophenfehlpass, hat kurz danach, glaube ich, dann noch diese Aktion, wo ihm halt richtig hart ins Gesicht getreten wird. Also
glaube ich später.
Aber genau. Ja. Aber ich glaube, ne, an so einem Abend, wenn du dann da halt in der Kabine sitzt, kannst du, glaube ich, dann schon sagen, so, jo, alles klar, angekommen im Profifußball.
Ja, vor allem, weil er ja nach dieser einen Situation komplett drin ist im Spiel und seine Duelle gewinnt, seine Pässe anbringt und doch auch sehr, sehr präsent ist. Also das war ja wirklich ein kurzer...
genau. Also ich würde auch sagen, für ihn ist der
Lapsus und dann war er halt am Start.
Ja, also für ihn ist wahrscheinlich alles seit Anfang Januar oder wann die ersten Kontaktaufnahmen waren, so gelaufen, wie man sich ja träumen kann. Also auf der einen Seite ist es für ihn mit Sicherheit eine tolle Situation, zu einem Verein, der ihm nicht ganz unbekannt ist, zurückzukommen. Dann hat er direkt in einem Pokalviertelfinale die Beine mit im Spiel und ja, am Ende steht man im Pokalhalbfinale. Also schon ein Traum, aber wenn dieser eine Pass, den er da spielt, von Hartl genutzt wird, dann ist das natürlich grauenhaft. Also für den Jungen. Ich bin so froh, dass das nicht passiert ist, weil das hätte uns über das Spiel hinaus wahrscheinlich noch beschäftigt. Weil ansonsten fand ich, hat er nämlich einen sehr soliden Job gemacht und insgesamt auch mit dem Rausköpfen von Flanken und nicht angekommenen Flanken war er sowieso an dem Tag. Das war nicht das Mittel der Wahl. Also St. Pauli hat 25 Flanken geschlagen und 3 sind angekommen. Bei Fortuna war es zwar ähnlich schlecht, 7-1 dort, aber Fortuna hat es auch gar nicht so sehr probiert.
Ja, und eigentlich ja, spannend, und weil ja Fortuna halt eigentlich die Mannschaft ist, die häufig auf Flanken geht, zwar auch nicht immer unbedingt bei Design, aber St. Pauli ist es eigentlich wirklich nicht. Und alleine, dass halt Pauli so viele Flanken an dem Tag geschlagen hat, zeigt, glaube ich, nochmal richtig deutlich, wie gut dieser Plan der Fortuna eigentlich aufgegangen ist.
Ja, beinahe hätte man es ja auch in der regulären Spielzeit schon dicht gemacht, denn es hatte so richtig schön Hamburger Flair irgendwann, dieses Spiel, denn es hat richtig angefangen zu regnen und ein Distanzschuss auf dem nassen Rasen wurde dann von Burchardt nicht festgehalten und Ao Tanaka war gedankenschnell und hatte den richtigen Riecher dort dem Ball hinterhergegangen und macht ihn dann rein und krönt damit eine wieder mal bärenstarke Leistung. Genial. Ich muss sagen, gerade Tanaka habe ich an dem Tag noch ein bisschen mehr als all den anderen diesen Treffer gegönnt.
Absolut. Das wäre jetzt auch mein Take gewesen, dass er nach einem so unfassbar starken Spiel, was er geleistet hat, dieses Tor sowas von verdient hat. Einfach weil er aufgepasst hat da in dem Moment und durchgelaufen ist. Ja, aber um nochmal auf dieses Mittelfeld, was ja dicht war, das lag vor allem an Yannick Engelhardt natürlich, aber an Ao Tanaka vor allem auch. Also das war wirklich eine der besten Leistungen von Tanaka, die ich so gesehen habe. Oder die beste, ich weiß es nicht, aber ich fand es wirklich krass. Und ich meine, der hat eigentlich die beste Passquote. Jetzt ist Jan nicht da, der ja immer auf die Pässe von Jonas Niemitz hinweist, die ja sehr wenige sind. Felix Klaus hat zwar die bessere Passquote als Tanaka, also eine 100%ige Passquote, der hat aber auch nur 7 Pässe gespielt in dem ganzen Spiel, in den 86 Minuten. Und Ao Tanaka hat eben 120 Minuten durchgespielt und eine Passquote von 91%. Der hat 40 von 44 Pässen angebracht und war einfach so ein überragender Spieler in dem Moment, in diesem Spiel.
Auch was für ein ästhetischer Genuss, wie der halt dieses Tor da reinslidet, oder? Also gerade in so einem Spiel Hamburg, Verlängerung, Nieselregen, da dann halt irgendwie so reinzugrätschen, also das hat dann, finde ich, noch so ein kleines Extra. Das sind dann genau die Tore, die man doch dann eigentlich sehen will. Ich will ja noch kein popeliges Fallrückzieher-Tor sehen, das so ein Spiel entscheidet. Also das hat mir nochmal das Herz ein kleines bisschen extra gewärmt in diesem Augenblick. Und ja, halt irgendwie auch erstmal sehr, sehr positiv, dass halt das zustande kommt, weil Christoph da Ferner sich irgendwie erstmal ein Herz nimmt, ne? Also der findet ja eigentlich bis zu diesem Augenblick gar nicht so richtig statt. Aber ich glaube, dass er sich dann halt eben diesen Schuss dann nimmt, ist halt, weil er eine Minute vorher nach diesem Freischuss von Zolles diese riesen Kopfballchance hat, die auch wirklich nur haarscharf vorbeistreicht. Und ich glaube, das gibt ihm halt so ein bisschen Selbstvertrauen. Und dann denkt er sich da halt aus 25 Metern oder wie viel das sind, ich ziehe einfach mal ab. Ich weiß nicht, Moritz, wie war das bei euch? Hatte Jan, der ist da ja auch immer so ein Kandidat für auch die Erik-Tommy-Vibes in diesem Augenblick. Also ich habe mich, während der Ball in der Luft war, erstmal ziemlich geärgert, aber es hat sich natürlich dann wieder innerhalb von Sekunden ziemlich gelegt.
Es war ja auch irgendwie ein Angriff und man hätte auch nochmal abspielen können. Und
genau.
Na gut, er hatte schon irgendwie eine relativ zentrale Position und dann hat er mal abgezogen. Aber ja, während der Ball in der Luft war, war man noch nicht so zufrieden mit der Entscheidung.
Bei mir sah das Innenleben natürlich ganz anders aus als erklärter Fan des Weitschuss. Gerade als es angefangen hat zu regnen, habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass es mal jemand probiert.
Ja, und ich finde es ehrlicherweise.
Noch. so wie Tanaka gerutscht ist, weil du es gerade so schön gewürdigt hast, er macht es ja trotzdem auch sehr elegant. Also es ist ja ohne Blutgespritze und Matsch oder so. Ich finde, er hat das sehr gut berechnet, wie er da, in welchem Winkel er da rutschen muss, ohne auch den Torwart dann zu verletzen und so weiter. Er rutscht einfach ganz elegant durch, nimmt den Ball mit.
Ja, und was halt eben auch zur Geschichte des Spiels gehört und dann vielleicht auch später nochmal wichtig wird, ist, dass er ja dann auch relativ stoisch das hinnimmt, dass er dann bei seinem Jubel mit Bierbechern, mit, weiß ich nicht, eventuell Münzen, keine Ahnung, was da alles in seine Richtung geflogen ist, dass er da beworfen wird. Fand ich auch ehrlich gesagt ein bisschen, ja, bisschen überzogen. Verstehe ich auch nicht so ganz. Also Sachen werfen sollte man halt einfach immer tun, nicht unterlassen. Aber ja, ich glaube, zu dieser Interaktion Fans und Spieler bei eigenem Treffer kommen wir mit Sicherheit irgendwie auch später noch. Ja, auf jeden Fall würde mich ziemlich deutlich interessieren, wie ihr von dem Augenblick dann auf das Spiel geschaut habt. Also war das, Moritz, ich glaube, du hast das ja irgendwie gesagt, dass du speziell ab dem 1-0 halt so dieses Gefühl hattest, dass man da jetzt was verlieren kann. Wie hat es bei dir nach dem 2-1 von Ao Tanaka in dir drin ausgeschaut?
Also danach war ich ja, also nach diesem 2-1 dachte ich halt, dass man jetzt was gewinnen kann. Und ich finde, es lag ziemlich in der Luft, dass noch ein Tor fallen würde in dieser Verlängerung. Es gab ja dann auch noch ein bisschen Druck von der Fortuna direkt nach dem, also so bis zur Halbzeit der Verlängerung. Und dann, wir haben schon über die ganzen Flanken geredet, aber in dieser zweiten Hälfte der Verlängerung wurde es ja wirklich absurd. Mhm. Weil da hat die Fortuna sich so weit zurückgezogen, wir haben das schon besprochen, dass dann der Torwart von St. Pauli durfte dann immer bis zur Mittellinie kommen und hat den Ball dann auf links geschlagen, woraufhin die Fortuna geklärt hat. Der Ball ist dann wieder zurückgekommen zu Burchardt und ich weiß nicht genau, ich habe es jetzt gerade leider nicht vor mir, wie viele von diesen Flanken eben in dieser zweiten Halbzeit der Verlängerung waren, aber es war ja wirklich ein Also es war total, ich fand es total absurd, weil es ist ja nichts dabei rumgekommen und sie haben es einfach 20 Mal gemacht, bis dann irgendwann doch noch einer durchrutscht. Ich weiß nicht, ob das dann Hürzeler recht gibt mit dieser Entscheidung. Wir schlagen jetzt nur noch hohe Bälle und hoffen, dass einer durchrutscht, weil am Ende passiert ja was, ist dann aber nicht aus dieser Situation genau, sondern da kommt der Ball ja nochmal auf rechts.
Meinst du denn jetzt
fandet
schon
das Gleiche? Also
geht es jetzt schon über den
Ausgleich? Ja, genau, beim Ausgleich halt. So.
Ja, also genau, da muss man ja sagen, das hat ja einen ganz bestimmten Grund, warum das dann halt einmal funktioniert mit dem Ball auf links schlagen. Weil nämlich bei einem dieser vielen Zweikämpfe, die Uchino da halt immer führen musste, weil man den ja anscheinend wirklich irgendwie noch als den einzigen Punkt erkannt hat, wo man irgendwie eventuell ein Mismatch hat. Ne? Ich glaube, deswegen spielt man halt einfach einen Ball nach dem anderen halt auf diese Seite, weil man halt wirklich an keinem anderen Punkt des Feldes mehr irgendwie in der Lage ist, halt da durchzukommen. Und bei einem dieser Zweikämpfe verletzt sich Uchino halt und muss halt draußen behandelt werden. Und das ist der Grund, genau als er halt draußen ist, fällt halt dieses Tor. Das hat mich halt fuchsteufelswild gemacht. Kann man ja wirklich mal ganz klar so sagen, wenn Uchino zu diesem Zeitpunkt auf dem Feld ist, dann fällt dieser Ausgleich halt irgendwie auch erst gar nicht. So, weil auch wenn er da halt wirklich er ist bestimmt nicht der stärkste und der talentierteste Spieler der Fortuna, aber was der halt an diesem Tag halt alles weggerannt und weggekämpft hat, also das finde ich wirklich absolut unfassbar und es ist wirklich einfach nur symptomatisch, dass Pauli wirklich erst dann halt irgendwie noch in der 120. Minute treffen kann, als er halt mit Schmerzen draußen im Aushalt liegt.
Also ich meine, es lagen ja schon in der zweiten Hälfte der Verlängerung sehr viele Spieler von Fortuna mal mit Krämpfen auf dem Rasen. Weißt du denn wirklich, ich hatte den Eindruck, dass es nur wieder mal dieser Krampf war, den Uchino ja quasi ab der 105. Minute mit sich mitgetragen hat, also die ganze zweite Hälfte der Verlängerung. Ich glaube, Tune spricht auch nach dem Spiel von einem Ganzkörperkrampf, den Taka Uchino habe. von daher war das halt mal wieder aufgebrochen in dem Moment. Und es ist jetzt nicht meines Wissens oder meiner Einschätzung nach nicht so gewesen, dass da eine Verletzung vorlag und St. Pauli dreisterweise weitergespielt hat. Also so habe ich das
Nee. Es gibt halt diesen Zweikampf, glaube ich, rechts vorne sogar in der St. Pauli-Hälfte zwischen Treu und Uchino, wo Treu halt Uchino tritt. Und ich weiß gar nicht, bekommt Treu da sogar noch gelb für? Ich glaube, der hat es sogar geschafft, das ganze Spiel ohne gelbe Karte. Der hätte eigentlich auch in der 90. nämlich einmal gelb sehen müssen, weil er da halt den Ellenbogen in einem Zweikampf, ich weiß gar nicht wem, von Fortuna ins Gesicht buxiert. Also eigentlich kann er da sogar mit gelb-rot vom Platz fliegen, finde ich. Aber auf jeden Fall ist es eine deutliche gelbe Karte, wo er halt Uchino tritt. Es sieht dann schon auch so aus, als ob dann einfach durch diesen Tritt vielleicht auch einfach dieser Krampf wieder aufbricht, aber es ist halt einfach ganz klar ein Foul, so, was halt eben dafür sorgt und der muss dann halt eben draußen behandelt werden. Also es geht gar nicht ums unfaire Weiterspielen, weil er halt rausgeht und dann der Ball halt wieder ins Spiel gebracht wird und solange muss halt einfach Fortuna mit 10 Mann weiterspielen und genau dann fällt halt eben dieses Tor und es wird halt eben über Uchinos Seite vorbereitet, auch wenn der Ball, glaube ich, dann ja ursprünglich dann eben über die linke Seite nochmal auf rechts geht.
Was generell ja einfach dieses Spiel ja auch so unfassbar intensiv macht, also auch wenn man dann vor dem Fernseher sitzt, da hat man ja vielleicht noch einen besseren Überblick, wer da jetzt gerade alles eigentlich gar nicht mehr laufen kann. Also ich meine, Engelhardt konnte ja auch kaum noch.
Ja, der hatte auch Krämpfe.
Genau. Wirklich Auflösungserscheinungen. Und Uchino, ich meine, der stand dann halt quasi irgendwie als zweite Spitze noch so ein bisschen rum und ist immer wieder so ein bisschen hin und her gehumpelt. Das war ja wirklich einfach, man konnte halt nicht mehr wechseln. Aber ja, ein Ganzkörperkrampf.
Absolut. Ja, also tatsächlich, wenn man noch mal ein bisschen recherchiert, angeblich ist ein Gegenspieler bei einer Grätsche auf Uchinos Bein geblieben. Und da bricht alles wieder auf, genau. Also hat nicht das Bein getroffen, sondern so da drauf liegen geblieben. Und wenn man eh schon von Krämpfen geschüttelt ist, dann. Und das hat mir auch vor allem dann bei dem Ausgleich, der total bitter war, der natürlich psychologisch ganz schrecklich ist, auch noch die Sorgenfalten noch tiefer werden lassen, dass ich gedacht habe, ey, kriegen die überhaupt noch 5 Schützen zusammen, die nicht irgendwie beim Anlauf zum Elfmeter vom Krampf geschüttelt werden und dann den Ball verstolpern. Also man hat ja schon gesehen, so dass man sich quasi auf dem Zahnfleisch eigentlich ins Halbfinale retten wollte und das auch richtig gut gemacht hat, weil bis auf diese eine Situation hat man in der zweiten Halbzeit der Verlängerung eigentlich nichts mehr wirklich Gefährliches auf den Kasten bekommen. Aber als dann dieses Tor gefallen ist, habe ich mir gedacht, okay, haben wir da noch genug Schützen, die die Elfmeter irgendwie aufs Tor bringen? Weil das, man war ja eigentlich in der 120. stehend K.O.
Ja, und das ich fand, man konnte auch. Eben halt auch schon, genau, man konnte halt eben auch einfach Sorge haben, dass halt eventuell eben auch Florian Kastenmeier halt schon stehen K.O. ist, ne, weil das 2:2 muss man ihm halt schon auch vielleicht ein kleines bisschen noch ankreiden, ne, also da kann er eigentlich schon rauskommen und den Ball ins Seiten aus fausten oder so, und eigentlich war auch der ehrlicherweise mein erster Gedanke, als es ins Elfmeterschießen ging, weil ich mir fast weniger Sorgen um die Schützen gemacht habe, als darum, dass ich eigentlich sehr, sehr wenig Vertrauen darin hatte, dass halt Florian Kastenmeier uns den Elfmeter halten kann. Einfach weil Ja, weil er das halt in den vergangenen Jahren ganz, ganz selten mal gemacht hat und weil er halt eben so häufig eigentlich fast immer in die falsche Ecke springt. So. Und deswegen hatte ich auch sehr, sehr wenig Hoffnung, als es eben in dieses Elfmeterschießen gegangen ist. Auch wenn man ja wirklich sagen kann, dass es eigentlich St. Paulis einzige Chance in der ganzen Verlängerung gewesen ist, mit der man da getroffen hat, Moritz.
Also mir ging es dann so, wie es euch am Anfang des Spiels ging, also wie du das beschrieben hast, wie bei euch, bei Jan und Janine und dir die Anfangsphase des Spiels geguckt wurde. So von wegen Schlimmstes befürchten, es über sich ergehen lassen. So habe ich eigentlich dann den Beginn des Elfmeterschießens geguckt, weil ich halt gesagt habe, okay, wir sind gerade rausgeflogen. So, ich hatte keine Hoffnung, dass man dieses Elfmeterschießen gewinnt.
Muss sich so eine Mannschaft mental nach so einem Tiefschlag so kurz vor Ende nochmal aufraffen kann, um dieses unfassbar krasse, schon als Zuschauer nicht auszuhaltende Nervenspiel Elfmeterschießen für sich zu entscheiden. Ja.
Ja. Das war mal wieder eine neue Wendung dieser Saison, wo wir schon sehr viele krasse Sachen erlebt haben und tatsächlich, diese Wendung hat ja noch im Elfmeterschießen die weitere Wendung, dass erst Christoph da ferner auch noch einen Elfmeter verschießt und damit eigentlich St. Pauli am Steuer sitzt in Richtung Halbfinale. Und man eigentlich, wenn der Schütze von St. Pauli, Maurides, wenn er trifft, dann nur noch die Chance hat, sich in die Verlängerung des Elfmeterschießens zu retten. Aber in dem Moment geht die unglaubliche Geschichte los. Maurides trifft nicht und Tanaka trifft und damit steht es wieder unentschieden. Und dann kommt der zweite und der dritte direkt, der dritte Streich folgt direkt danach. Vergleich zwischen Florian Kastenmeier und Marcel Hartl. Ich glaube, der selbst wenn man das Spiel nicht gesehen hat, aber irgendwie in der Fußballbubble ist, hat man über irgendwelche sozialen Medien dieses Double-Feature dieser zwei Elfmeter schon mehrfach diese Woche gesehen. Denn der Elfmeter, den Florian Kastenmeier, weil er stehen bleibt, hält, der wird dann wiederholt, weil er sich zu früh von der Linie wegbewegt hat. Und die Wiederholung hält Kastenmeier noch einmal. Also es wirkte für mich alles wie geskriptet und es war krass. Ich bin ausgerastet zu Hause. Also ich glaube, in dem Moment hoffe ich wirklich, dass meine Nachbarn noch nicht zu Bett gegangen waren, weil spätestens da waren sie wieder wach.
Ja, wie viele krasse Geschichten gehält halt einfach dieses Elfmeterschießen irgendwie in sich nochmal bereit, ne? Also gerade dieses Doppelduell Kastenmeier-Hartl, wo Kastenmeier auf einmal einfach dieses Duell, das er am Samstag halt noch verloren hat, am Anfang dieses Spiels halt, wo er das Nachsehen zu haben scheint, dann auf einmal einfach so krass halt für sich entscheidet. Speziell noch mit dieser Vorgeschichte, dass man ja auf genau die gleiche Weise eigentlich im DFB-Pokal-Achtelfinale in Nürnberg letztes Jahr ausgeschieden ist. Als ja auch Kastenmeier erst einen Elfer vermeintlich hält, der muss dann auch wiederholt werden, weil er sich genau wie hier gegen Hartl zu früh bewegt hat. Dann trifft der Nürnberger. Fortuna scheidet letztendlich aus. Auch das ja ein Elfmeterschießen, in das man halt geht, weil man in der 90. irgendein oder in der 120. irgendein Gurkentor halt fängt, nachdem man eigentlich besser war in dem Spiel. Auch da wieder anknüpfend, was für eine wunderschöne Geschichte einfach, dass sich halt André Hoffmann den ersten Elfer schnappt bei Fortuna und den halt
ja
richtig souverän halt irgendwie reinhaut. Ich glaube, der hat oft genau so einen Moment seit dem Nürnberg-Spiel, wo er nicht geschossen hat, hat er, glaube ich, mit der Faust in der Tasche drauf gewartet und hat, glaube ich, hat sich wahrscheinlich fast gefreut, als das 2:2 von St. Pauli fällt in der Nachspielzeit und denkt sich halt, ihr Wichs, ich baller euch sofort den ersten Elfer rein und zeigt euch also genauso,
rein.
Und genau so macht er es dann halt so, ne? Und geht halt voran und setzt halt irgendwie auch so ein bisschen damit den Ton irgendwie für das weitere Elfmeterschießen. Richtig, richtig gut. Ich war nicht ganz so optimistisch wie André Hoffmann, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ich hatte einfach wirklich vor diesem Elfmeterschießen kein Vertrauen darin, dass Carsten Meyer da irgendwie ein, zwei Bälle rausfischen kann. In dem Augenblick, wo dann halt da Ferner den Elfer verschossen hat, habe ich echt mehr oder weniger abgeschlossen. Also als Carsten Meyer den Elfer von Maurides hält, war ich in der Küche, um mir was zu trinken zu holen. Einfach. Also natürlich auch einfach so, ne, so eine Art, dass man es irgendwie nicht mehr aushält, aber auch immer, weil ich dachte, ja gut, okay, gehen ja sowieso alle rein. Umso schöner, dass ich dann halt zurückkam und es dann noch was um was ging. Und ja, und es kulminiert dann am Ende halt irgendwie natürlich alles in diesem Zoll des Elfmeters.
Am Geburtstag. Trotzdem möchte ich jetzt ganz kurz, auch sagen, dass André Hoffmann, der ja nicht nur diesen Elfmeter verwandelt, diesen ersten, sondern auch eine starke Partie macht, nachdem er viel gescholten wurde, nachdem er zurückgekommen ist und ja auch einfach Unsicherheiten drin hatte, hat André Hoffmann eine ziemlich gute Partie als Captain und Abwehrchef gemacht und deswegen fand ich es auch einen ziemlichen Win von Hoffmann, auch mit diesem Nürnberg-Ding im Rücken, dass er hingeht und den so reinmacht. Aber das Gleiche kann man ja auch über alle anderen Schützen sagen. Also, dass da Ferner verschießt, ist natürlich blöd oder tragisch und kann passieren und wird ja ausgebügelt, zum Glück, von Carsten Meyer. Aber sowohl Engelhardt, der ja auch in der Nachspielzeit, in der Verlängerung kaum noch laufen konnte, als auch Ao Tanaka, der irgendwie ein überragendes Spiel gemacht hat, als auch Ziolis, der 120 Minuten auf dem Platz war, nicht so auffällig war, aber dann eben diesen Schlusspunkt setzt. Es ist ja wirklich eine Geschichte in der Geschichte, dieses Elfmeterschießen. Könnte man Bücher drüber schreiben.
Und dann explodiert alles. Man ist auf der falschen Seite. Man muss rüberrennen zu den mitgereisten Fans, die einen der schönsten Tage ihres Fanlebens erleben dürfen, da sie mitgereist sind. Und da gibt's ja dann noch ein paar unschöne Szenen.
Ja, man muss nicht rüberrennen. Oder man kann sich zumindest
ich noch ein bisschen nicht so überbewerten, Leute. Ja. Ich meine, der jubelt und ganz
genau
kurz
das
in die St. Pauli, jubelt ganz kurz in die St. Pauli-Kurve. Mein Gott, der Hartl hat es, wie gesagt, zweimal gemacht, das die Woche davor. Macht diesen Elfmeter. Ich finde auch nicht wirklich, dass Tune recht hat mit seiner Kritik. Also ist okay. Er hat ja hinterher gesagt, so ja, also das ist irgendwie respektlos oder so. Ja, nee, der trifft halt. Und ich meine, es ist ja auch von St. Pauli einer in die Mitte gegangen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war.
Nein, also das hat er ja noch erklärt. Tune so hat das noch erklärt. Ich meine gar nicht die Geste. Ich meine ja, dass als Reaktion auf die Geste Saliakas Zulis direkt stellen will und es da fast zum Gerangel kommt. Das meine ich.
Das ist ja so ein bisschen was von allem, ne? Also ich finde, es ist ja ein bisschen was von allem. Ich finde, man kann das ja irgendwie, wir können das ja schon noch teilen, wenn wir drüber sprechen. Also ich finde auch, wenn wir über den Schuss sprechen, gehe ich auch komplett mit Moritz mit.
Ja.
Wenn du halt diesen Schuss wählst, dann musst du halt reingehen. Wenn er halt nicht reingeht, dann musst du dir halt jede Kritik gefallen lassen. Anders als halt zum Beispiel in Daferner. Also kann man natürlich auch drüber reden, ob du den Elfer so schießen musst, aber wenn man halt versucht, einen Elfer feste in die Ecke zu schießen, dann machst du erstmal nichts verkehrt. Wenn du so einen Elfer schießt und der geht nicht rein, dann hast du halt alles verkehrt gemacht. Damit musst du halt leben. Aber wenn du halt die Entscheidung triffst und denkst, okay, das ist halt die Art und Weise, wo ich halt die größten Erfolgschancen sehe, dann mach das halt so. Also vor allem, wenn du halt auch technisch in der Lage bist, nach so einem Spiel den Ball halt noch so sauber zu treffen, go for it, so, es ist halt deine Entscheidung. So, wenn er drin ist, bist du halt die coolste Sau von allen. Und das ist so, das ist halt einfach in diesem Augenblick.
Ja, und ansonsten bist du halt eine Wurst, die nicht drin ist. Aber respektlos ist das halt meiner Meinung nach nicht. Es ist halt ein Elfmeter, der rein soll.
Ja, aber egal. Das ist ja so direkt nach dem Schlusspfiff, ist ja Tune darauf angesprochen worden und hat dann gesagt, ja, dass er ihm gesagt hat, dass es nicht okay war, den so zu schießen. Er hat es aber ja auch nochmal ein bisschen eingeordnet, als dann bei der Pressekonferenz vor dem Paderborn-Spiel ihr nochmal danach gefragt wurde. Liebe Fans vom VfL Osnabrück, ich habe es jetzt nicht genau recherchiert, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist der VfL Osnabrück in einem Landespokalfinale genau daran gescheitert, dass der letzte Elfmeter unter Tune als Trainer so genommen wurde. Und daraufhin war das wohl auch für die nächste Saison, dass sich da in der Mannschaft die Vorwürfe gegen den Schützen zu einer Krise im Mannschaftsgefüge ausgewachsen haben. Und aus dem Grund Tune da halt ein gebranntes Kind und hat deshalb das alles auch nochmal eingeordnet. Er hat es wohl gesagt, dass er Zoll ist aus den Gründen und so hat er es ihm auch erklärt, unter der Dusche wohl. So hat er es dann später auf der Pressekonferenz richtig gestellt. Gesagt hat, nee, finde er nicht gut. Das ist tatsächlich dann ihm um die Ohren geflogen und er hat ja auch nur auf eine Frage eines Journalisten, der das irgendwie mitbekommen hat, da geantwortet. Also, darum ging's.
Okay, dann sehr gut, also habe ich auch gar nicht mitbekommen. Aber erklärt das vielleicht irgendwie wirklich nochmal umso besser, wie Tune da reagiert.
Wenn es nach hinten zwei muss, keine Ahnung, dann wird die ganze Zeit nur über Zoll ist.
Na klar, damit musst du, also das ist ja dann die Konsequenz, mit der du leben musst, wenn du dich halt dafür entscheidest, so zu schießen.
Ja.
Punkt zwei, der Jubel, der kurze, vor der St. Pauli-Kurve. Also ich finde auch da wird das halt irgendwie viel zu sehr hochgeblasen. Ich glaube, Moritz ist es ja auch schon in etwa so formuliert. Ich kann super gut verstehen, dass wenn sich dann halt jemand in so zu so einem Zeitpunkt des Spiels, dass er halt gerade entschieden hat, so vor deiner Kurve aufbaut und halt so jubelt, dass sich das halt richtig, richtig sauer macht. So, wir können das natürlich sowieso schon, also wir können das eh alle nachvollziehen, weil wir genau wissen, wie sich das anfühlt, wenn sowas passiert. Wir wissen es noch mal umso mehr, weil Hartl das ja gerade erst drei Tage vorher vor unserer Kurve auch zumindest ähnlich gemacht hat, vielleicht ein Ticken weniger provokant, aber
dafür zweimal.
Ist ja letztendlich vollkommen egal, genau, dafür zweimal. Und weiß ich auch nicht. Also ich finde dann auch, sich über sowas aufzuregen, finde ich ehrlicherweise auch komplett fehl am Platz. Also vor allem muss man dann halt irgendwie auch jemanden nicht an dieser Stelle wieder halt irgendwie mit Bechern bewerfen und so weiter. Aber dann halt irgendwie auch zu sagen, dass so ein Jubel halt unsportlich ist und so, finde ich ehrlich gesagt komplett daneben. Also ich finde es absolut großartig, dass es sowas gibt. Ich möchte, dass bis in alle Zeit die Spieler der Fortuna halt solche Sachen machen. Und ich möchte mich auch bis ans Ende der Zeit, wenn die Fortuna mal ein Tor kassiert, möchte ich mich darüber aufregen können, wenn das halt andere machen von der Gegnermannschaft. Da rege ich mich natürlich in dem Augenblick unglaublich drüber auf und wünsche dann in dem Augenblick Marcel Hartl oder wem auch immer sonst was, bin halt richtig sauer, aber genau deswegen, genau wegen solchen Momenten gehe ich doch ins Stadion, oder nicht?
Also ich finde das, dann habt ihr mich eben falsch verstanden, da gibt es bei mir gar keine Diskussion. Es ging jetzt tatsächlich um diese Situation, dass der Elfmeter im Panenka da reingemacht wurde und die Hintergründe. Also, dass er da irgendwie die St. Pauli-Fans kurz zum Schweigen auffordert, bevor dann abgedreht wird zu den eigenen Fans. Ich finde, das gehört einfach zum Fußball und zu den Emotionen, gerade bei so einem großen Spiel. Gerade bei dem jungen Typ, so für den ist es gerade einfach, der hat, glaube ich, gar nicht realisiert, was da passiert ist. Da gehört das dazu.
Und dann interessiert mich jetzt aber mal wirklich, weil ich nämlich ehrlicherweise ziemlich sicher war, dass Haliakis wegen dem Jubel so ausrastet und da versucht, Zollis noch kurz einzufangen und mit dem noch zwei Worte zu wechseln, bevor er in die Fortuna läuft. meint ihr, das ist vielleicht sogar wegen diesem Elfmeter gewesen? Nein, das ist schon wegen dem Jubel, oder?
Ich glaube, dass das schon
wegen, ist es, was ihn da so stört.
Ich glaube, dass das schon wegen dem Jubel ist, ja.
Keine Ahnung.
Habt ihr das überhaupt in diesem Moment
realisiert,
was da so passiert ist?
Nein.
Also da kann ich jetzt wahrscheinlich dann auch wieder eine Geschichte von mir erzählen, dass ich das wahrscheinlich alles anders wahrgenommen habe als die meisten Fortuna-Fans. Ihr seid wahrscheinlich irgendwo schreiend durch die Wohnung gelaufen, wie wahrscheinlich die meisten Fortuna-Fans.
Gelaufen nicht, aber geschrien habe ich schon.
Also ich hab nämlich wirklich bestimmt 20 Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit angefühlt haben, halt nicht jubeln können, so, weil ich halt erstmal abgewartet habe, so einfach aus reinem. Man war ja wirklich, also man ist ja als Fortuna-Fan wirklich gebranntes Kind und natürlich macht das irgendwie wenig Sinn, einen Elfmeter wiederholen zu lassen, wo niemand so früh in den Strafraum reinlaufen kann und der verwandelt wurde. Trotzdem habe ich halt irgendwie erstmal kurz abgewartet, einfach weil man ja wirklich gerade erst ein oder zwei Minuten vorher gesehen hat, dass halt dieser harte Elfmeter wiederholt werden musste, einfach weil ich sicher sein wollte. Und wenn man dann halt nicht so laut jubelt und schreit, sondern einfach darauf achtet, ich habe halt schon gesehen, dass da halt irgendwo in der Fortuna-Traube halt auch irgendwie, dass da halt irgendwie jemand hingelaufen ist und ich habe die Schiedsrichter halt hektisch, das Schiedsrichterteam hektisch in die Mitte laufen sehen und halt Laufwege von Fortuna-Spielern unterbrechen sehen und ich habe sie pfeifen hören, also vor allem den Schiedsrichtern. Deswegen ich halt wirklich für quälend lange, ich vermute, dass es 20 Sekunden gewesen sind, es können auch wahrscheinlich, vielleicht sind es nur 5 gewesen, aber ich habe wirklich für eine quälend lange Zeit damit gerechnet, dass dieser Elfmeter halt wiederholt werden muss, weil ich halt einfach gesehen habe, dass halt die verschiedenen Schiedsrichter auf den Platz rennen und sich Fortuna-Spielern in den Weg stellen und dass halt der Schiedsrichter mehrfach laut in seine Pfeife bläst. So. Und dann wurde halt irgendwie abgeschaltet.
Das ist
halt
wirklich passiert auch, oder was?
Weil es halt eben schon zu diesen, durch diesen Saliakes-Lauf halt zu einer kleineren Traube halt irgendwie kommt, so während die Mannschaft in die Kurve unterwegs ist und dass das halt irgendwie erstmal unterbrochen wird. Und ich glaube wirklich halt als jemand, der jetzt in den letzten beiden wichtigen Elfmeterschießen gesehen hat, dass halt da irgendwelche wichtigen Elfmeter wiederholt werden und zumal nochmal als Fortuna-Fan wissen wir ja alle, was es bedeuten kann, wenn wir denken, dass ein Spiel eventuell vorbei ist, aber es ist nicht vorbei. Also da haben wir wirklich furchtbare Szenen erlebt, auch wenn das andere jetzt, glaube ich, 12 Jahre her ist. Ja, habe ich mich da wirklich einfach eine lange Zeit irgendwie erstmal nicht freuen können, bis ich halt realisiert habe, dass ich wahrscheinlich einfach der einzige Mensch auf der ganzen Welt bin, der halt irgendwie wartet, dass noch irgendwas passiert. Und dann habe ich mich halt mit sehr viel Verzögerung gefreut.
Das habe ich alles gar nicht mehr wahrgenommen, was da noch drumherum passierte. Es war einfach, also ich habe sofort wieder Lust, ein Bier zu trinken, wenn ich darüber denke.
Aber habt ihr sofort realisieren können, Moritz, hast du sofort realisiert, was das bedeutet, einfach über diesen Jubel, über diese Befreiung irgendwie hinaus, hast du sofort realisiert, dass das Fortuna jetzt wirklich im Halbfinale steht, was das alles nach sich zieht und was das für den Verein bedeutet und so weiter?
Ich weiß auch nicht, ich hatte einfach erstmal einen totalen Puls und ich meine, das sage ich gleich, ging allen so. Das Adrenalin war ja wirklich hoch da. Und ja, ich meine, natürlich gibt es das Halbfinale, wo man ja eigentlich vor den verschiedenen Gegnern auch verschieden viel Angst haben kann. Es gibt Geld, was ja nicht so schlecht ist, was ja auch Alofs und ich glaube auch Hovemann damals auf der Mitgliederversammlung irgendwie mehrmals gesagt haben, so unser Plan ist mehr oder weniger, um das finanziell irgendwie einigermaßen hinzubekommen, dass wir halt ins Halbfinale kommen, liebe Mannschaft, auch mit der Mannschaft anwesend. Da musste ich auch dran denken. Keine Ahnung, wo wir hinfahren, was draus wird, das ist schon einfach, was erreicht ist. Ist einfach so. Das ist einfach geil und ich gönne das jedem einzelnen Spieler, der da auf dem Platz stand und ich gönne das Daniel Thune. Es ist einfach, das meinte ich ja eingangs, dass da irgendwie was entstanden ist, was auch über einen Einzug, also ne, selbst wenn man jetzt nicht ins Finale einzieht, was darüber hinaus trotzdem irgendwie immer weiter vertieft wird, was diese Mannschaft mit einem macht und so. Das ist, glaube ich, für mich ziemlich special. Und das war einfach ja, nochmal so ein Abend.
Ja, das möchte ich unterstreichen. Also so mit so ein bisschen Abstand, weil dieser Spirit dieses Teams irgendwie da an dem Tag mal wieder rausgekommen ist, schmerzt es umso mehr, dass man weiß, dass diese Mannschaft zu größten Teilen wahrscheinlich im Sommer auseinanderfallen wird. Also ja, deshalb gibt noch zwei Spiele, wo sich diese Mannschaft dann endgültig unsterblich machen kann. Und das ist wunderbar. Ich habe mich total darüber gefreut, dass ich habe mit ein paar Tagen Abstand mich total darüber gefreut, dass ich zumindest die Chance habe, beim nächsten Kapitel dieses Pokaltraums dabei zu sein, hoffentlich. Im Stadion.
Ja, und besonders lang ist es ja auch wirklich nicht mehr, bis wir zumindest wissen werden, wo wir spielen und gegen wen wir spielen. Samstag ist die Auslosung und ich glaube, dann können wir mit Sicherheit nächste Woche, am besten auch wir alle vier, ja, dann eben schon drüber reden, dass wir wissen, wie unser Gegner heißen wird. Und ja, da werden wir mit Sicherheit auch merken, dass halt selbst an diesem Wochenende unser Puls, der Puls von uns allen Fortuna-Fans, ein bisschen in die Höhe steigen wird, auch wenn es eben noch knapp 2 Monate sind, bis wir dieses Spiel spielen werden.
Eine Frage, vielleicht habt ihr es nachgeguckt, vielleicht habt ihr es einfach im Kopf, weil ihr so unglaublich große Fortuna-Fans seid. Wenn ihr es nicht wisst, dann dürft ihr ganz ehrlich tippen. 1996 hat man ja das letzte Mal vor 28 Jahren das Halbfinale erreicht. Wer stand da noch mit der Fortuna im Halbfinale?
Tipp also mal. Zwei weiß ich auf jeden Fall, weil ich weiß, gegen wen man verloren hat und ich weiß auch, wer dann gewonnen hat, den Pokal.
Also sag mal die zwei.
Also ich weiß, dass man hat 2-0 gegen Karlsruhe verloren.
Genau.
Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt, auch irgendwie die Geschichte. Ich glaube, in meiner Erinnerung hat Thomas Hessler 2 Tore gemacht. Dann haben wir nachgeschaut. Und es stimmte nicht. Er hat die nur 1 gemacht. Die hatten wir das, glaube ich, sogar schon mal. Ja. Wahrscheinlich vor einem Jahr, vor 2 irgendwie so. Und ich weiß, dass Kaiserslautern, glaube ich, den Pokal gewinnt und im selben Jahr absteigt. Mhm. Also die gewinnen den Pokal und sind irgendwie 3 Tage vorher abgestiegen, irgendwie so. Also so ganz, ganz, ganz kurios. Aber den 4. Halbfinalteilnehmer weiß ich nicht.
Moritz, ohne zu spicken?
Ich weiß es nicht. Waldhof Mannheim, ich habe keine Ahnung.
Das ist auf jeden Fall ganz interessant, weil der erste FC Kaiserslautern ist diesmal ja auch wieder im Halbfinale mit der Fortuna. Und Karlsruhe war noch richtig. Und der 4. Halbfinalist ist Bayer Leverkusen. Die können auch wieder im Halbfinale stehen, sodass dann 3 von 4 genau identisch wären wie 1996. Finde ich ganz interessant.
Spielen gerade.
Am Ende der Sendung wissen wir vielleicht schon mehr. Jetzt haben wir ja noch ein zweites Spiel zu besprechen, ne?
Ja, wollen wir noch über Wunschgegner sprechen?
Nein, erst wenn man nur noch, die Auslosung kommt ja. Ja, von mir aus,
ja, ganz schnell. Ja, ganz schnell.
Also mein Wunsch ist tatsächlich, auch wenn es sich dumm anhört, weil sich alle Fortuna-Fans ein Heimspiel wünschen. Ich hätte irgendwie gern noch ein Auswärtsspiel, um dieses legendäre eine Pokalsaison nur auswärts zu spielen und dann noch den Pokal zu gewinnen. Das macht uns niemand nach. Und ansonsten habe ich keinen Wunsch.
Also mein Wunsch wäre auswärts in Saarbrücken. Okay. Um das Trauma zu überwinden.
Okay.
Ich bin zu Hause gegen Kaiserslautern. Das Heimspiel, auch wenn das die wenigsten Chancen für uns bereithält, so wie es diese Saison aussieht. Aber ich glaube, ja, das sehe ich uns dann doch gewinnen, so ein Spiel. Da sehe ich zumindest die größten Chancen insgesamt und wäre, glaube ich, insgesamt auch ein würdiger Rahmen und würde gute Geschichten für uns bereithalten.
Jo.
Ja, wollen wir, also ist jetzt eine ernst gemeinte On-Air-Live-Frage, wollen wir Paderborn wirklich ganz drastisch abkürzen, weil wir jetzt schon seit anderthalb Stunden recht dieses Viertelfinale besprochen haben. Ich fände es okay, aber wenn ihr was dagegen habt, können wir auch gerne ausführlicher darüber reden. Aber ich würde es wirklich versuchen, noch kürzer als angedacht zu halten.
Ja, über Paderborn wird sowieso verhältnismäßig schon viel zu viel geredet.
Ja, volle Zustimmung. Man kann das ja auch, wenn man möchte, natürlich sehr gut irgendwie anhand dieses Pokalspiels erzählen, auch wenn das mit Sicherheit keine Entschuldigung sein sollte, dass man da ja mit Sicherheit mit Beinen in das Spiel gegangen ist, die um einiges müder waren als die der Paderborner. Aber es hat mit Sicherheit auch irgendwie mit reingespielt. Ich bin auf jeden Fall auch absolut okay damit, wenn wir das ein bisschen kürzer besprechen. Nicht zuletzt deswegen, weil ich das Spiel halt leider auch nicht sehen könnte. Also da würde ich euch sowieso den Vortritt lassen.
Ja, also es kommt, wie so häufig in dieser Saison, die Spiele nach den Pokalauftritten sind nicht die besten von Fortuna gewesen. Mal hat man auch auf die Terminierung geschielt und gesagt, das ist ja auch kein Wunder. Dieses Mal hatte man bis Sonntag Zeit, sich zu regenerieren. Also ich finde, natürlich waren die Beine da nicht so frisch wie vom SC Paderborn, aber eigentlich darf das keine Ausrede sein. Und ja, man verschenkt aber die erste Hälfte, lässt sich relativ leicht ausspielen vom SC Paderborn, gerade über die rechte Paderborner Seite, also die linke Abwehrseite, und liegt zur Halbzeit 3:0 zurück, bevor man überhaupt ins Spiel findet. Und ja, keine Ahnung. Das kann eigentlich so nicht sein. Auch wenn das zweite Tor sehr unglücklich fällt für den SC Paderborn. Also, dass der Ball da so abspringt, dass man so eine Nicht-Halbzeit hinlegt, wo man noch Tuchfühlung nach oben hat, das kann man auch nicht nur mit Erschöpfung, sondern vielleicht auch mit Erschöpfung im Kopf erklären.
Ja, und vielleicht einfach als jemand, der das Spiel nicht gesehen hat, konnte man das dann wirklich auch auf dem Rasen erkennen, dass es vielleicht halt nicht nur so eine kognitive Erschöpfung gab, sondern ja, halt auch wirklich einfach eine physische. Ich sehe auf jeden Fall in den Statistiken, dass Paderborn am Ende 7 Kilometer mehr gelaufen ist. Hat das denn den Eindruck während des Spiels wiedergespiegelt?
Also das tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, die linke Abwehrseite und insgesamt die linke Seite, also auch ein Zolis hat total wenig im Gegensatz zu dem St. Pauli-Spiel mit nach hinten arbeiten können, wahrscheinlich aus Erschöpfungsgründen. Und einfach die Geschwindigkeit von Paderborn gegen Gavory hat sich immer wieder durchgesetzt, wo man auch gemerkt hat, da fehlte die Spritzigkeit und da fehlten mit Sicherheit einige Kilometer. Das kann man schon geltend machen. Aber ich denke halt auch irgendwie, dass es auch die Erschöpfung im Kopf war, irgendwie, dass man nicht so fokussiert war, dass man nach dem 3:0 halt fast in das Spiel wieder rein zurückkommt, liegt daran, dass man da auch ja nicht irgendwie in den Zaubertrank gefallen ist in der Halbzeit und plötzlich wieder Gas geben konnte, sondern dass man halt irgendwie mit einer anderen Körpersprache und mit einem anderen Fokus und auch irgendwie frischer im Kopf aus der Halbzeit zurückkommt. Und das war schon ein bisschen ernüchternd, die erste Halbzeit, dass man die so weggegeben hat.
Das spricht komplett für Zaubertrank, was du eigentlich gerade erklärt hast, Tim. Aber gut. Okay. So, eigentlich ist das. Ja, genau. Also auch sowas wie diese, also ich weiß schon gar nicht mehr die Reihenfolge der drei ersten Tore, aber dass dann so Bälle spielen, wo dann irgendwie eine Viererkette verteidigen muss und der Rest von Düsseldorf, und das, genau, das finde ich so exemplarisch, auch für das, was du gefragt hast, Lou. Es gibt einen Abschlag, einen weiten Abschlag vom Torwart auf die rechte Paderborner Angriffsseite, also auf die Gavorie-Seite. Und dann muss eben die Viererkette alleine verteidigen gegen Paderborn, die in der Vorwärtsbewegung sind, weil das komplette Mittelfeld plus Sturm mehr oder weniger stehen bleibt und sich Paderborn da gut einlaufen und freilaufen kann, weil es einfach auch gar keine Rückraumabsicherung gibt und so weiter. Also es war schon auch sehr, sehr, sehr unaufmerksam. Und da fehlen sicherlich einfach auch diese Kilometer zurück und wieder nach vorne, die halt gegen St. Pauli eben gelaufen wurden, würde ich sagen, wenn wir bloß diese Statistik hätten.
Und generell auch im Anlaufverhalten, wann läuft man hoch an, wann zieht man sich zurück, war die Einheit nicht so wirklich zu sehen, sodass dann halt irgendwie anscheinend die Spieler, die noch mehr im Köcher hatten, ein bisschen häufiger angelaufen haben, die anderen nicht mitgezogen haben und dann riesige Löcher auf dem Spielfeld entstanden sind, die einfach Paderborn für sich zu nutzen wusste. Und ja, das war schade, weil in der zweiten Halbzeit irgendwie mit der richtigen Ansprache hat man dann doch gezeigt, dass man an dem Tag zumindest aus Paderborn einen Punkt hätte mit entführen können. Und das hätte man auch noch gut gekonnt, wenn man ein bisschen kaltschnäuziger seine Chancen, die man dann noch hatte, verwertet hätte. Denn sowohl Christoph Daferna als auch Vincent Vermey haben noch hundertprozentige Chancen, trotz den drei Toren, die man in der zweiten Halbzeit macht, die sie nicht verwerten. Also wirklich mindestens ein verschenkter Punkt dort in Paderborn, wenn man dann irgendwann mal auf die Endabrechnung bei den Punkten guckt.
Nichtsdestotrotz würde ich diese ja schon von Anfang an eingespeiste Niederlage gegen Paderborn, so vermeidbar sie auch war, zum Beispiel deutlich positiver bewerten als diese 1:4 Niederlage in Paderborn das Jahr zuvor, weil auch wieder hier zeigt die Fortuna einfach eine ihrer Stärken, und das ist dieses Nicht-Aufgeben und naja, in der zweiten Halbzeit ja doch deutlich überlegen sein, dann leider mal nicht besonders effizient sein, was sie ja ansonsten auch ganz gut kann, aber sowohl Vermey als auch Daferna vergeben ja jeweils hundertprozentige, teilweise gefühlt vorm leeren Tor. Also es war viel, viel mehr drin, aber diese Mannschaft hat sich halt wieder nicht aufgegeben und das ist schon was Besonderes. Und es wäre halt ein bisschen schöner, wenn man mal nicht diese ersten Hälften so verpennt wie jetzt momentan. Auch dazu möchte ich euch den Tweet von Flembo dazu nahelegen. Ich kann das ja mal kurz zitieren, weil oder habt ihr den gelesen? Mhm. Ein paar einfach Zahlenspiele dazu gemacht und ich finde es einfach frappierend. Wenn nur die zweiten Halbzeiten zählen würden, wäre Fortuna Tabellenführer mit 43 Punkten und 18 Toren. Wenn nur die ersten zählen würden, wäre Fortuna mit 21 Punkten und minus 4 Toren auf Platz 14. Und das ist ja wirklich eine völlig absurde Statistik, die zeigt, was da mal für mal schief geht. Dass man immer wieder diese ersten Halbzeiten verpennt, immer wieder erst reinfinden muss ins Spiel.
Ja, man macht es sich halt einfach viel schwerer, als es sein müsste. Und man kann das natürlich schon irgendwie damit erklären, dass man einfach immer ein bisschen braucht ins Spiel, weil man vielleicht vom Müdigkeits-, vom Erschöpfungslevel vielleicht irgendwie nicht auf demselben Punkt ist wie bei Paderborn, die halt wieder vor so einem Spiel irgendwie ihre halbe Mannschaft austauschen, weil die halt einfach 25 Spieler haben, die alle mehr oder weniger auf einem Level sind.
Ich habe bei denen eh immer das Gefühl, das ist denen alles relativ egal. So. Also es ist alles so.
Du kannst die alle blind tauschen. Du kannst wahrscheinlich auch einen Innenverteidiger auf rechts außen starten lassen. Es ist halt komplett egal. Du kriegst da halt irgendwie, du fängst dir da halt mindestens 4 Buden. Völlig egal, wen die da aufstellen. So, und Fortuna fängt ja auch von jeder Mannschaft zwei oder drei Tore in den ersten 20, 30 Minuten in einem normalen Ligaspiel. Ganz egal, was halt wie bei Fortuna los ist. Ich meine, ich glaube, dieser Erklärungsansatz von Tim speziell für das Spiel, dass da halt einfach verschiedene Spieler ja halt irgendwie noch verschieden große Mengen im Tank hatten und deswegen halt irgendwie weniger oder besser halt irgendwie anlaufen konnten und das deswegen einfach in im Kollektiv halt irgendwie Lücken gab, das finde ich einen total spannenden Ansatz, aber das erklärt ja trotzdem irgendwie dann noch nicht in Gänze, warum das in so vielen anderen Spielern halt eben trotzdem der Fall ist. Und ich denke, auch im Trainerteam wird es ja mit Sicherheit für ganz, ganz große Fragezeichen sorgen, weil man ja wirklich einfach sehen kann, was halt theoretisch mit dieser Mannschaft möglich wäre, wenn man das mal verhindern würde. Aber man schafft es halt eben nicht, das zu verhindern. Und das sorgt jetzt eben auch dafür, dass man seit Oktober, glaube ich, ein ganzes Spiel gehabt hat, wo man mal zwei vernünftige Halbzeiten gespielt hat. Also das Pauli-Spiel jetzt mal ausgeklammert in der Liga. Ich rede jetzt nur von der Liga. Da hat man wirklich seit Oktober ein einziges Spiel gehabt, wo man wirklich zwei gute Halbzeiten gespielt hat. Und das war halt dieses 5:0 gegen Nürnberg, wo der Gegner eigentlich gar nicht auf dem Platz ist. Und ich glaube, das sind dann halt eben schon ja Sachen, die uns halt wirklich sorgenvoll stimmen könnten. Denn bei aller Euphorie jetzt auch über den Halbfinaleinzug, man hat jetzt einfach noch kein einziges Spiel gewonnen im neuen Jahr und ja, ehrlicherweise schon auch ein bisschen den Anschluss verloren. Und ich glaube, wenn man das halt nicht hinbekommt und nicht mal irgendwie anfängt, zwei saubere Halbzeiten zu spielen, dann sind halt bald halt auch die letzten Träumereien von Platz 3 halt ausgeträumt.
Ich möchte nur noch mal dir auch, Moritz, widersprechen. Dass man dieses Spiel halt positiv bewerten kann, weil man am Ende 4:3 nur verliert und letztes Jahr hat man 4:1 verloren. Da muss man halt auch sagen, meiner Meinung nach ist halt auch einfach diese Mannschaft, gegen die man letztes Jahr 4:1 verloren hat, von Paderborn noch ein bisschen stärker einzuschätzen gewesen. Die haben halt schon auch einige Abgänge gehabt, wie Muslia, Pieringer, Schallenberg, Justwan, die sind alle weg von Paderborn in eine Höhe.
Aber das macht Paderborn alle anderthalb Jahre, erneuern die den Kader auf 75% der Stellen. Das ist ganz normal. Du siehst immer das gleiche Paderborn und dann gehen immer wieder Leute weg und Muslia ist vielleicht mal einer, der besonders rausgestochen ist. Aber dieses 4:1 war ein Spiel, wo Paderborn von vorne bis hinten besser war, dominiert hat, 4 Buden geschossen hat. Fortuna hatte nicht den Hauch einer Chance. In diesem Spiel jetzt war nach 3:0 trotzdem nochmal wieder alles drin,
weil ja, die Mannschaft sich
zusammengerissen hat.
Das ist das Positive, was ich mitnehme.
Null Punkte finde ich auch scheiße.
Weil Paderborn einfach dieses Jahr auch nicht noch oben ran schmecken wird und eigentlich halt auch viel, viel inkonstanter spielt als letzte Saison. Ich glaube nicht, dass die am Ende bei, was war das? Ich habe es mir gerade angeguckt, 55 Punkten rauskommen werden, glaube ich einfach nicht. Und deshalb hätte man da auch allein was mitnehmen müssen, weil ich einfach die Mannschaft von denen letztes Jahr stärker eingeschätzt habe. Aber naja, gut.
Wogegen man aber zwei erfolgreiche Hälften gespielt hat, außer gegen Nürnberg, ist die SV Elversberg im Hinspiel auswärts. Hast du das etwa vergessen?
Ja, das war ja vor Oktober. Oder weit vor Oktober.
Vor den Verletzungen,
aber meinst du? Und fällt ja vielleicht auch irgendwie unter die Spiele, wo man sagen muss, dass da mit Sicherheit auch der Gegner viel mitgeholfen hat dabei, dass Fortuna da so gut ausgesehen hat. Nichtsdestotrotz, ein Gegner, gegen den man schon mal gesehen hat, dass man die beherrschen kann, dass man da besser ist. Und ein Gegner, den man auch eigentlich jetzt am Wochenende wieder beherrschen sollte, wenn es am Karnevalssamstag in einem Heimspiel, eben im Ligaspiel gegen Elversberg geht. Die finden sich mittlerweile im unteren Mittelfeld wieder, sind eigentlich immer noch relativ stabil und, dümpeln da so ein bisschen dem Klassenerhalt entgegen, ohne große Sorgen und sind halt eine Mannschaft, ich habe das ja, glaube ich, in der letzten Woche schon angekündigt, dass jetzt halt so ein Block kommt von Mannschaften, wo ich eigentlich eher positiv gestimmt bin, weil ich finde, dass deren Spielweise und das gilt für Elversberg ganz besonders, Fortuna halt entgegenkommt. So, das ist eine Mannschaft, die ständig spielerische Ansätze wählt, die im Liga-Vergleich extrem wenig lange Bälle schlägt, die sehr viele Pässe pro Angriff spielt, also halt auf ein Kurzpassspiel setzt, aber, und das wird uns alle nicht überraschen, macht sie das halt mit Spielern, die halt alle im 1-zu-1-Vergleich halt nicht die Klasse von Fortuna haben. Die machen das zwar extrem gut und sind auch super gefährlich und immer dafür gut, dass die mal 1, 2, 3 Tore schießen, aber das ist halt auch eine Mannschaft, die ja, die das halt alles nicht immer komplett sauber macht. Auch die Anlaufbewegungen im Pressing und gerade auch im Gegenpressing, so die machen das richtig gut und die machen das so, dass das eine echte Waffe ist. Aber wenn das halt mal nicht funktioniert, dann tun sich halt auch immer sofort Lücken auf, durch die man durchspielen kann. Und wenn man es als Fortuna Düsseldorf schafft, 100% konzentriert zu sein, 90 Minuten lang konzentriert zu spielen und sein Potenzial abzurufen, musst du dieses Spiel halt gewinnen. Und ja, und da möchte ich halt einfach mal drauf setzen. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, wie es wahrscheinlich eigentlich laufen wird. Du wirst halt nach 20 Minuten, nach 25 Minuten 0-2 zurückliegen. Und dann musst du dich halt in der Kabine sammeln und gucken, was halt noch so geht. Aber ich glaube, keiner von uns wäre überrascht, wenn man dann so ein Spiel noch 3-2 gewinnt oder ja, auf jeden Fall noch aus so einem Spiel irgendwie was holen kann. Insgesamt würde ich aber ehrlicherweise fast schon darauf setzen, dass wir halt wieder ein Spektakel oder zumindest ein kleines Spektakel sehen werden. Also ich würde mal voraussagen, beide Mannschaften werden auf jeden Fall ja, mindestens 2 Tore schießen und hoffen wir, dass die Fortuna am Ende 1 mehr geschossen hat als die Elversberger.
Was ja ganz interessant ist, dass nach dem Auswärtsspiel dort in Elversberg, was man 5-0 gewonnen hat, für Elversberg war so der Wendepunkt der Saison war. Die haben quasi den Reset-Knopf gedrückt und nachdem haben sie sich irgendwie ganz gut bekrabbelt. Nur zur Information, wenn man eine Tabelle machen würde, ab dem Spieltag, nachdem das Hinspiel gegen Elversberg gelaufen ist, stünde der SV Elversberg 3 Punkte vor der Fortuna und wäre punktgleich mit dem HSV auf dem Relegationsrang.
Ja, hervorragende Gelegenheit. Ja, hervorragende Gelegenheit, das wieder richtig zu stellen und in der nach der 5-0-Klatschen-Tabelle mit Elversberg wieder gleichzuziehen. Ob das der Fortuna geglückt ist, wer der Pokalgegner im Halbfinale sein wird und weitere spannende Dinge, die sich wahrscheinlich in dieser Woche noch ereignen werden rund um die Fortuna, ja, werden wir mit Sicherheit dann nächste Woche besprechen. Hoffentlich Genau. Wohnter Viererrunde.
Aber bevor wir uns aus dieser Folge verabschieden, damit wir das nicht auf die nächste Folge verschieben, ein herzlicher Gruß an Marlon Mustafa, der ja mit einem Tor debütiert hat.
Das stimmt.
Das sollte noch in die Folge rein.
Sah halt auch ehrlicherweise richtig gut aus. Also ich hab mir das jetzt verkniffen, länger nach ihm und nach Barschi zu fragen. Aber ja, das sah wirklich ein bisschen nach diesem Profil aus, was da ursprünglich über Mustafa irgendwie geschrieben wurde. Von wegen kann irgendwie eigentlich alles recht gut. Technisch gut, schnell, guter Abschluss und so. Also von daher, ja, vielleicht eine Sache, auf die wir uns wirklich freuen können in den nächsten Wochen und Monaten. Und sind wir sehr gespannt. Und
gegen Elversberg. Ob es da gemustafert hat, hört ihr nächste Woche.
Macht's gut.
Jo, ciao.
Bis dahin. Ciao.